Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Da haben wir eigentlich wäre das jetzt der perfekte Übergang gewesen zu sagen, der Toni Hofreiter kommt vorbei und spricht über Wasserstoff. Wir sprechen heute nämlich auch über Wasserstoff. Dann würde ich gleich sagen, starten wir doch rein in die ganze Gaudi.
Gerne.
Wunderbar, dass du da bist und wir über Wasserstoff sprechen können. Magst du einfach, bevor wir in die Thematik einsteigen etc., magst du den Leuten vielleicht ganz kurz mitgeben, wo dein Wissen zum Thema Wasserstoff herkommt, wie so vielleicht auch ganz kurz dein Werdegang war, damit man das Ganze auch einordnen kann, fachlich?
Auch gerne. Ich frage einfach nochmal Klaus-Uwe Moll. Ich bin Maschinenbauingenieur und als solcher sehe ich mich eben tatsächlich als jemand, der ja relativ universell generell unterwegs ist. Vielleicht sage ich ganz kurz dazu, wie bin ich denn eigentlich dazu gekommen?
Gerne.
Wir haben vor ein paar Jahren in unserer Fakultät einfach den Bedarf gehabt, mehr Studierende zu gewinnen für Masterstudiengänge und haben uns damit beschäftigt, was denn mögliche Themen sind. Und haben eine ganze Reihe von Themen gehabt und eines in dem Zusammenhang war auch irgendetwas mit Wasserstoff zu tun. Das war lange bevor, diese geopolitischen Verwerfungen aufgetaucht sind. Der Ansatz, eben sich mit einem Wasserstoffthema zu beschäftigen, ging darauf zurück, dass wir uns mit dem Thema erneuerbare Energien bei uns in der Fakultät Maschinenbau ist es, sehr intensiv beschäftigen, sowohl in der Bachelor- als auch in der Masterausbildung. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich nur konsequent, wenn wir dann eben das Thema Wasserstofftechnologie aufgreifen und wo heißt dann auch dieser Studiengang Wasserstofftechnologie und Wirtschaft. Wir haben dann einen jungen Kollegen, der ist gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, dafür gewinnen können, diesen Studiengang zu entwickeln. Der ist insofern gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, als dass er ein paar Mal davon gesprochen hat, er hätte mit Brennstoffzellen zu tun gehabt, bevor er zu uns an die Hochschule kam, war also zu dem Zeitpunkt auch noch nicht lange bei uns an der Hochschule. Der hat sich eigentlich damit beschäftigt, Brennstoffzellen, ich sage mal ganz einfach, kaputt zu machen, nämlich eben tatsächlich zu untersuchen, inwiefern die mechanisch in einem Fahrzeug halten. Naja, aber er hat halt dreimal das Wort Brennstoffzelle in den Mund genommen und dann hat er die Leitung des Studienganges schon geerbt und macht das aufgezeichnet. Also super klasse. Und in dem Zusammenhang habe ich dann angefangen, mich ein bisschen mit dem Thema Wasserstoff zu beschäftigen, Diskussionen mit ihm dazu geführt, das so die Herkunft diesbezüglich.
Ja, wunderbar. Sehr cool. Dann bin ich gespannt, welche Ergebnisse du heute für uns dabei hast. Genau. Du, die erste Frage, auf die ich ja mit dir, auf dich zugekommen bin, zu dem Thema Wasserstoff ist so, alle sprechen über Wasserstoff und gefühlt ist es immer mal wieder das Thema, das so hochhypt und jeder denkt sich so, jetzt ist der große Umbruch da, jetzt machen alle auf einmal Wasserstoff und auf einmal ploppen lauter kanadische Startups auf, in die man irgendwie investieren kann und der ganze Börsenmarkt spielt total verrückt. Das ist total irrational, was dann in den Börsenmärkten auch teilweise passiert, wenn dieser Hype wieder entfacht wird. Und die Frage, die man sich dann immer wieder stellt ist, oder die ich mir zumindest immer wieder stelle, ist, wenn es jedes Mal so ein Hype-Thema ist, und es ist ja jetzt nicht erst so, dass es seit ein, zwei Jahren so ist, sondern es ist ja schon sehr, sehr lange so, dass dieses Wasserstoffthema immer wieder aufpoppt und auch das Thema Brennstoffzelle gibt es ja schon seit vielen Jahren. Warum sind wir da noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen so, ja, wir fahren mit Wasserstoff? Also Auto.
Wir werden auch künftig Auto meiner Einschätzung nach voraussichtlich nicht mit Wasserstoff fahren, jedenfalls nicht PKW. Warum nicht? Warum wurde es immer mal wieder fallen gelassen? Die Not war noch nicht groß genug, noch nicht deutlich genug erkennbar. Ist meine persönliche Einschätzung. Die Not war noch nicht deutlich genug erkennbar und die Technik hat sich sicherlich in der Zwischenzeit auch ein gutes Stück weit weiterentwickelt. Was bedeutet das mit der Not, die nicht genügend erkennbar war? Momentan sprechen wir sehr viel, sehr intensiv über CO2-Emissionen, über Klimaerwärmung und so weiter. Natürlich gibt es unterschiedlichste Auffassungen dazu, aber es gibt immerhin einen Weltklimarat, der eben sich sehr intensiv damit beschäftigt hat. Dieser Weltklimarat, das ist ja auch nicht irgendwie eine Organisation von wenigen Leuten, sondern sehr viele Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und die haben eben letzten Endes ermittelt, Ja, was ursächlich ist für den Klimawandel, das sind eben Treibhausgasemissionen, unter anderem CO2 oder vorrangig CO2, das in die Atmosphäre gegeben wird, eben zu diesem Treibhauseffekt führt. Es gibt die Klimaziele, maximale Erderwärmung um 1,5 Grad oder um 2 Grad. Und ich habe es jetzt gerade eben tatsächlich nochmal nachgeschaut. Also Stand heute, 14. Juni 2023, wir haben noch 6 Jahre, 1 Monat und 7 Tage, bis das CO2-Budget, das zur Verfügung steht, das wir maximal ausschöpfen dürfen, um eben diese 1,5 Grad Klimaerwärmung, Temperaturerhöhung zu erreichen, bis wir dieses Budget dann aufgeschöpft haben. Natürlich ist das alles sehr durchschnittlich und vage betrachtet. Ich habe zwar gerade eben nochmal nach der Information gesucht, ich habe es nicht genau gefunden, aber ich meine, dass dieser Countdown eine Prognosewahrscheinlichkeit von 60% hat. 66%, so etwas. Was aber auch bedeutet, es kann schneller gehen. Mhm. Und momentan, meiner Einschätzung nach, der Wahrnehmung dessen, was man auf den Medien entnimmt, sind wir auch auf einem guten Weg dahin, dass es schneller geht. Gut, das bedeutet, wir brauchen Technologien, um zu defossilisieren, zu dekarbonisieren. Ich finde diesen Begriff selten dusselig, ne? Dekarbonisieren, weil es geht nicht um Carbon, sondern es geht um CO2. Aber trotz alledem, der hat sich nun mal etabliert. Wir brauchen also Technologien, um eben CO2-Output runterzubringen. Und zwar nicht nur im Verkehr, sondern in der Industrie, für die Gebäude, also für ganz viele unterschiedliche Sektoren. Warum sage ich jetzt, wir werden auch künftig voraussichtlich nicht die Pkw-Mobilität mit Wasserstoff betreiben? Das hängt ganz schlicht und einfach damit zusammen, dass man sich anschauen muss, wozu dient der Wasserstoff eigentlich? Der Wasserstoff dient als Energieträger, als Energiespeicher. Und man kann sich anschauen, wie man die Energie gewinnt, vorzugsweise erneuerbar. Nur dann macht es Sinn, in meinen Augen, wenn wir also auf Sonne, Wind oder anderen erneuerbaren Energieträgern die Energie gewinnen. Das Thema Wasserstoff kommt eigentlich nur dann darum ins Spiel, weil wir irgendeine Speicherform brauchen, um diese Energie zu speichern. Also alles Punkte, die man dann hinterher noch beliebig vertiefen kann. Dementsprechend geht es also darum, vorzugsweise auf Wasser, dann eben mit dieser Energie Wasserstoff zu gewinnen, weil den kann man speichern und den kann man dann hinterher wieder zu Energie zurückgewinnen und entsprechend verwerten. Wenn man sich das anschaut, stelle ich dir jetzt eine Frage. Was meinst du denn bei einem Benziner oder Diesel im Auto oder bei einem Diesel auch im LKW? Welchen Wirkungsgrad haben wir denn da eigentlich?
Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass der schlecht ist, weil nämlich ganz, ganz viel Hitze abgegeben wird. Ich glaub,
Warum denn wohl?
Der Wirkungsgrad von dem Benziner ist, glaube ich, noch schlechter als der von dem Diesel. Bei dem Benziner würde ich sagen 20-25% beim Benziner, 25-30% beim Diesel.
Beim LKW-Diesel habe ich jetzt gerade eben nochmal nachgeschaut, mit allen möglichen, ich sage mal, Maßnahmen, um den Wirkungsgrad zu optimieren. Der ist bei LKW-Diesel ziemlich gut, liegt mal bei 45-50%, im PKW-Bereich natürlich drunter, ohne da jetzt auf konkrete Zahlen abzuheben. Also 45-50% dessen, was eben tatsächlich reingeht, wird tatsächlich in Vortrieb umgesetzt. Der Rest ist dann eben vorwiegend Wärme, ja, die dementsprechend entsteht. Gut, beim Wasserstoff habe ich ja gerade eben schon mal gesagt, man nimmt die erneuerbaren Energien in einer sogenannten Elektrolyse, setzt man oder erzeugt man Wasserstoff, setzt man die Energie ein, um Wasser aufzuspalten in Wasserstoff und Sauerstoff und kann den Wasserstoff einspeichern. Um dann die Energie zurückzugewinnen, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann den Wasserstoff einerseits verbrennen, andererseits einfach wieder oxidieren sozusagen. Ne? Andererseits kann man eben tatsächlich ihn auch rückverstromen in einer Brennstoffzelle. Die macht quasi den Umkehrprozess von dem Elektrolyseur, baut wieder Wasserstoff und Sauerstoff zusammen.
Das bedeutet, einmal hätten wir sozusagen auch wie so eine Art Gas. Also es gibt ja auch was, also ganz klassische Wasserstoffmotoren, die ähnlich funktionieren wie die Otto-Motoren. Ja. Das wäre die eine Möglichkeit, um Vortrieb zu generieren. Das andere verstehe ich nicht ganz, wie da Energie freigesetzt wird.
Also man investiert Energie, um eben tatsächlich den Wasserstoff und den Sauerstoff im Elektrolyseur zu spalten. Mhm. Und genauso kommt diese Energie dann sozusagen wieder zurück, wenn ich die beiden wieder zusammenbaue.
Okay.
Dann wird Energie abgegeben. Das ist natürlich absolut vereinfachend jetzt. Aber, und das ist vor allem auch nicht so, dass man beides verlustfrei machen könnte. Ne? Auch wenn man diese Prozesskette durchschritten hat, erneuerbare Energie in Wasserstoff umwandeln und dann wieder auf dem Wasserstoff Wasser bauen und Energie entnehmen, dann hat man einen Wirkungsgrad von Pi mal Daumen 42%. Ja, genau, von Pi mal Daumen 42% habe ich mir eben nochmal notiert. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so viel schlechter als der LKW, ne?
Ja,
als richtig. Der LKW-Diesel. Und trotz alledem glaube ich nicht, dass man im PKW-Bereich, in der Individualmobilität breitbandig mit Wasserstoff fahren wird. Das hängt damit zusammen, dass die Elektromobilität und die Batterietechnologie sich in der jüngeren Vergangenheit so massiv entwickelt hat. Als die noch nicht so weit war, war Wasserstoff der Schlüssel, um große Reichweiten zu erzielen. Inzwischen gibt es eben Elektrofahrzeuge mit nennenswerter Reichweite und dementsprechend ist die Notwendigkeit gar nicht mehr da, mit Wasserstoff zu fahren. Und im batterieelektrischen Fahrzeug sprechen wir über Wirkungsgrade von guten 90%.
Ui.
Und das bedeutet, dann wäre es ja Unfug, den guten Wasserstoff, die gute erneuerbare Energie zu verwenden, um so einen Wasserstoffpfad zu beschreiten, wenn ich dann einen schlechteren Wirkungsgrad habe, als wenn ich die gute erneuerbare Energie in eine Batterie einspeichere und dann eben mit einem höheren Wirkungsgrad für den Vortrieb nutzen kann.
Ab wo ist denn der Wirkungsgrad berechnet? Also ist der Wirkungsgrad berechnet ab, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Windrad, also ab Stromerzeugung Windrad, Elektrolyse, Wasserstoff wird erzeugt, Wasserstoff wird wieder zurück umgewandelt in Wasser und dadurch wird Vortrieb generiert. Ist das der Gesamtwirkungsgrad?
Das oder? Ist der Wirkungsgrad, der betrachtet
okay,
ist
an der also Stelle. Der andere Wirkungsgrad mit 90% bei Batteriebetrieben ist auch ab Windrad, geht in den Akku und Akku erzeugt Vortrieb.
Richtig. Das sind natürlich Daumenwerte.
Ja.
Absolut klar, aber trotz alledem kann man deutlich erkennen, der Wirkungsgrad für batterieelektrischer Vortrieb wird deutlich größer sein und dementsprechend macht es mehr Sinn, die Energie in dieser Form einzusetzen. Alles andere wäre mit Verlusten, größtenteils durch Wärme, dann auch wieder verbunden. Das kann man so für die PKW-Mobilität sagen. Im LKW sieht es vollständig anders aus. Wenn man dort rein batterieelektrisch fahren wollte, dann kommt man auf ganz interessante Dinge. Grundsätzlich geht das. Überhaupt gar keine Frage. Und man muss natürlich gerade im Bereich des Lastverkehrs auch unterscheiden zwischen der Anwendung. Haben wir jetzt einen Verteilverkehr, der täglich 300 Kilometer, 400 Kilometer möglicherweise zurücklegt, oder die innerstädtische Logistik möglicherweise, da wird Batteriemobilität, ein batteriebetriebenes Fahrzeug, ein Fahrzeug mit einer Batterie als Energiespeicher, muss man korrekt sagen, eher Sinn machen und eher möglich sein, oder sprechen wir über Fernlastverkehr. Und wenn man über Fernlastverkehr spricht, kann man mal auch wieder Zahlen zusammenbauen. Auch das ist absolut daumenmäßig. Da wird es ganz viele geben, die sagen, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Ne? Aber wenn man sich einmal anschaut, was ein LKW verbraucht, im Fernverkehr, ein 40-Tonner, dann sind das Pi mal Daumen 35 bis 40 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Daraus kann man dann rückwärts rechnen, welcher Energieinhalt ist darin in Kilowattstunden. Und gleichzeitig mit dem Wirkungsgrad von 50% von eben einem LKW rechnen. Ich habe es mal gemacht. Also 9,8 Kilowattstunden pro Liter hat ein Diesel. Und dann mal mit einem niedrigen Verbrauch, 35 Liter auf 100 Kilometer gerechnet, braucht der also 340, Pi mal Daumen, 340 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wenn man jetzt eben den Wirkungsgrad von diesem Motor runterrechnet und dann eben gleichzeitig auch sich anschaut, welchen Wirkungsgrad Elektromobilität hat, etwa 90%, dann würde das bedeuten, wenn ich mit einem Elektromotor fahren würde, bräuchte ich 190 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Jetzt geht man nochmal einen Schritt weiter. Wie lange darf ein LKW fahren? Maximal 4,5 Stunden, dann muss der 45 Minuten Pause machen. Das bedeutet, man muss sich ja eben tatsächlich anschauen, der muss innerhalb oder fährt innerhalb dieser 4,5 Stunden dann 360 Kilometer, wenn er mit seinen 80 Stundenkilometer streng fährt, 360 Kilometer, und das bedeutet, der hätte in diesen 360 Kilometern rund und roh 680 Kilowattstunden Strom verbraucht. Natürlich kann man Energie auch nicht verbrauchen, sondern nur wandeln, aber umgangssprachlich sagt man das so. Hm?
Ja.
Der macht 45 Minuten Pause, eine Dreiviertelstunde. Das bedeutet, der müsste diese 680 Kilowattstunden in dieser Dreiviertelstunde nachladen. Mal unabhängig davon, dass der ja auch irgendwie das Kabel noch anschließen muss. Aber rechnen wir mal damit, dass der wirklich diese Dreiviertelstunde vollständig lädt. Bräuchten wir eine Anschlussleistung pro LKW an der Autobahnraststätte von Pi mal Daumen 900 Kilowatt. Das ist schon ein ziemlich dickes Kabel. Und wenn man sich überlegt, wie viele an der Autobahntankstelle oder Raststätte stehen, ne, dann kann man sich mal überlegen, welches Kabel da hingehen muss.
Boah, ja.
Und dann kann man sich auch noch überlegen, der braucht also eine Batterie, 680, 700 Kilowattstunden Kapazität. Das Ding, das nimmt schon richtig Platz weg und nimmt richtig Gewicht auch in Anspruch. Das bedeutet, die Nutzlast vom LKW wird reduziert. Im LKW-Bereich. Und dann natürlich auch abhängig von der Anwendung. Wir sprachen jetzt gerade über Fernlastverkehr. Bin ich mir sehr sicher, dass da das Wasserstoffthema auf jeden Fall kommen wird. Es praktisch gar keine Möglichkeit gibt, dran vorbeizukommen, weil dort die Batterielösung in meinen Augen und Stand heute auch weniger sinnvoll ist. Im Pkw-Bereich gibt es weniger die Notwendigkeit und macht der Wirkungsgrad einfach keinen Sinn.
Verstehe. Um nochmal vielleicht den Vergleich auch herzubekommen, wenn du sagst, man bräuchte 900 Kilowatt Leistung, die dieser Kabel herbringen müsste, um den LKW zu laden, genau, Pi mal Daumen. Wie sieht es denn momentan, also was sind denn momentan die stärksten Ladesäulen, die wir für die Pkw haben, um nochmal so einen Vergleich vielleicht auch zu haben?
Ich muss ganz ehrlich fragen, ich kann es im Augenblick nicht beantworten, aber das ist weit, weit, weit davon entfernt.
Ja. Ich meine, dass wir
doch im Augenblick sind in einem Bereich 100, 120 kW.
Das sind die schwachen, und dann glaube ich, gibt es von Tesla irgendwie die Supercharger, die 200 bis 300 können.
Auf jeden Fall ist es eine andere Größenordnung.
Ja.
Größenordnung stimmt nicht ganz, das wäre eine 10er-Potenz, aber es ist eine andere Größe. Ja,
ja. Ja. Okay.
Wie gesagt, man muss sicherlich dann auch nochmal in Relation setzen zu dem, wie viele LKW man typischerweise an einer Raststätte sieht. Wenn man jetzt nochmal ehrlich ist, dann kann man sich auch überlegen, wie viele tanken denn gleichzeitig. Das ist ja ein Fehler, der in diesen Betrachtungen auch gerne gemacht wird, dass man immer davon ausgeht, dass ganz Deutschland zur gleichen Zeit Strom laden will. Die fahren auch nicht alle zur gleichen Zeit zur Tankstelle. Aber trotz alledem, es wäre also schon eine erhebliche Anschlussleistung, die an einer solchen Raststätte notwendig wäre. Und wie gesagt, die Batteriegröße, die würde da die Nutzlast des Wagens einfach deutlich reduzieren.
Ja. Ja, stimmt, weil der LKW an sich selber dann mit der Batterie deutlich schwerer ist. Das heißt, du kannst dann nicht mehr Gesamtgewicht von, also klar, du hast immer noch ein Gesamtgewicht von 40 Tonnen. Dadurch, dass dein LKW schwerer ist, hast du halt weniger Zuladung.
Richtig,
und genau. Kannst weniger transportieren, bräuchtest mehr LKW, wenn, also im Gesamtsumme gesehen, bräuchtest du in ganz Deutschland mehr LKW, wenn alle elektrisch fahren oder mit Akku fahren. Dann wird schon nochmal komplexer.
Das ist ganz interessant und interessanterweise sind wir jetzt auf einmal beim Thema Elektromobilität und nicht mehr beim Thema Wasserstoff.
Ja.
Aber ich bringe ein anderes Beispiel, ein anderes Thema in dem Zusammenhang auf. Eine Situation, von der ich offen gestanden selber überrascht war, weil ich mir vorher nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe mich für ein Elektrofahrzeug interessiert und habe mir ein bestimmtes Fahrzeug angeschaut und da gibt es zwei unterschiedliche Ausführungen. Eins mit einer kleineren Leistung, eins mit einer größeren Leistung. Was meinst du, haben die den gleichen Motor? Ich frage jetzt mal ganz platt, das eine 150, das andere 250 PS, diese eine Einheit, die bei einem Elektromotor ein vollkommener Humbug ist, aber immer noch gebräuchlich ist, haben die einen unterschiedlichen Motor?
Die werden den gleichen Motor haben. Der wird wahrscheinlich unterschiedlich viel Leistung drauf bekommen. Weil es in der Produktion
ist genau der Gag. Das ist genau der Gag.
Weil es in der Produktion günstiger ist, schätze ich mal, den gleichen Motor einfach herzustellen.
Weil es einfach nicht notwendig ist. Die haben eine andere Batterie. Die Batterie hat eine höhere Leistung und gibt deshalb mehr Leistung auf den Motor. Aber der Motor ist genau der gleiche.
Das heißt, wenn ich mein Elektroauto tunen will, baue ich mir eine andere Batterie rein, die mir knallt.
Gut, da musste bestimmt technisch perversiert sein. Ja. Und ich würde auch nicht wirklich empfehlen, im Hochvoltbereich von einem Auto selber rumzuschrauben. Aber vom Prinzip her wäre es, wenn es nachträglich geht oder ginge, ich setze da wirklich mal ein Konjunktiv hin, wäre es ein Austausch der Batterie und es gibt bestimmt auch noch andere Tuning-Maßnahmen, die man bei einem E-Fahrzeug durchführen kann, ob die empfehlenswert sind oder nicht, ist nochmal was ganz anderes.
Logo, ja.
Aber das ist doch eine interessante Erkenntnis, weil bei der Batterie sind die Speicherkapazität einerseits und die Leistung miteinander verbunden und ich muss bei der Batterie die Größe der Batterie verändern und damit auch das Gewicht erheblich verändern, wenn ich die Speicherkapazität verändern will. Ich denke jetzt an vergrößern als verändern. Und das ist tatsächlich das, was beim Wasserstoff ein bisschen anders ist. Ich kann die Speicherkapazität vergrößern dadurch, dass ich nur tatsächlich den Speicher vergrößere, aber den Wandler, der eben den Strom in Wasserstoff wandelt oder umgekehrt, der den Wasserstoff in Strom wandelt, die Brennstoffzelle, die muss nicht zwingend vergrößert werden, solange ihre Leistung ausreicht. Und das bedeutet, dass ich beim Wasserstoffthema eine andere Verbindung habe zwischen eben tatsächlich dem Thema Kapazität und Gewicht, als das bei einer Batterie der Fall ist. Und deshalb macht es tatsächlich beim LKW oder im LKW-Bereich eher Sinn, mit Wasserstoff zu fahren. Ich kann dadurch Vergrößerung des Speichers dann eben, der auch erhebliches Gewicht hat, keine Frage, aber kann ich eben die Kapazität vergrößern, aber der Gewichtszuwachs ist ein anderer als bei einer Batterie.
Okay, ja, also verstehe ich wahrscheinlich, weil die Energiedichte eine andere ist bei Wasserstoff, oder?
Einfach, weil dort Energiewandlung und Energiespeicherung, ich sage mal, zwei unterschiedliche Bausteine sind, während sie bei der Batterie ein Baustein sind. Dort hängt die elektrochemische Wandlung sehr eng eben tatsächlich mit der Speicherung zusammen, beziehungsweise das ist eins. Und immer dann, wenn ich eben mehr speichern will, brauche ich auch mehr Wandler und muss mehr Gewicht addieren. Klar, wenn ich bei einem Wasserstofffahrzeug den Tank größer mache, wird er auch schwerer. Ne? Das ist klar, aber trotz alledem ist da, ich sage mal, das Verhältnis ein günstigeres.
Ah, verstehe, weil ich bei Wasserstoff brauche ich einen Wandler und ergänze oder vergrößere letzten Endes nur das Speichermedium, nämlich Wasserstoff. Und bei der Batterie habe ich, so wie du sagst, beides in einem letztendlich, also Speichermedium plus Wandler, weil es sind ja in der Batterie sind ja mehrere Zellen sozusagen und jede Zelle ist immer Speichermedium plus Wandler gleichzeitig und dadurch ist das Ganze nochmal deutlich schwerer, als es ja sowieso schon ist, weil es ja Metalle sind. Okay.
Genau.
Interessant.
Und deshalb denke ich, so sieht es im Augenblick aus, dass eben tatsächlich in der Lkw-Mobilität das Thema Wasserstoff eher greifen wird, um nicht die Nutzlast zu weit zu reduzieren, um nicht von einer riesen Batterie durch die Gegend zu fahren. Im Pkw-Bereich sehe ich es ehrlich gesagt nicht wirklich.
Siehst du es nicht? Okay. Dann stelle ich die Frage von vorher nochmal so, warum haben wir das im LKW-Bereich noch nicht?
Ich nehme an, weil tatsächlich die Not noch nicht groß genug war. Und die Verpflichtung dazu, Klimaziele einzuhalten, das ist ja alles noch nicht wirklich so alt, dass sich die EU und auch Deutschland wirklich dazu bekannt haben, bestimmte Klimaziele einzuhalten. Ich habe die Jahreszahl nicht im Kopf, aber im Grunde genommen ist dieses Thema des Green Deals auf EU-Ebene, das im Augenblick auch wieder intensiv diskutiert wird. Aber das Thema des Green Deals kam doch im Grunde genommen erst dann auf, als eben tatsächlich Frau von der Leyen zur EU gegangen ist, ne, ihre Position gewechselt hat. Ich habe nicht mehr im Kopf, wann das war, aber das ist noch nicht so wahnsinnig lange her. Und dadurch kam der Druck im Grunde genommen meiner Wahrnehmung nach erst wirklich auf.
Okay. Liegt es vielleicht auch daran, dass wir Wasserstoff noch gar nicht so wirklich aus. Also klar, das hängt direkt mit dem zusammen, was du sagst. Aber Stand jetzt stellen wir ja den Wasserstoff, den wir dann auch an der Zapfsäule und so weiter bekommen, nach meinem Wissen gar nicht aus Wasser oder aus Elektrolyse her, sondern der wird eher noch aus der Verarbeitung von Gas, weil du hast ja vorhin gesagt, eine Möglichkeit, den Wasserstoff zu gewinnen, ist aus Elektrolyse. Es gibt ja deutlich mehr Möglichkeiten. Den Gewinn wäre ja eigentlich noch gar nicht so wirklich grün, also aus Elektrolyse, sondern aus Erdgas, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Es ist zumindest ein Prozess, der tatsächlich verfolgt wird. Das ist vollkommen richtig. Dazu kann ich vielleicht sagen, wenn ich eben über Wasserstofftechnologie spreche, dann muss die für mich grün sein.
Alles
Über etwas
andere
anderes
macht.
rede ich gar nicht. Alles andere macht tatsächlich wenig Sinn.
Ja, sehe ich auch so.
Aber was natürlich vollkommen klar ist, ist, dass nicht in der Mobilität, nicht für die Mobilität jedenfalls nicht vorrangig, aber in industriellen Prozessen Wasserstoff schon heute in erheblichem Umfang natürlich und selbstverständlich eingesetzt wird. Und das wird in vielen Fällen, in den allermeisten Fällen würde ich mal sagen, ohne da eine Statistik jetzt greifbar zu haben, nicht auf diesem grünen Pfad gemacht, sondern eben tatsächlich dadurch, dass beispielsweise Erdgas verarbeitet wird und dann der Wasserstoff daraus gewonnen wird. Das ist eine super spannende Geschichte, deshalb, weil wir fahren eigentlich schon mit Wasserstoff in erheblichem Umfang. Wenn man in eine Raffinerie schaut, dann setzen die unglaublich viel Wasserstoff ein während des Raffinerieprozesses.
Die setzen für den Raffinerieprozess schon Wasserstoff ein.
Ja, ganz genau. Also das Öl, das verarbeitet wird, das raffiniert wird, besteht ja aus Molekülen, Kohlenwasserstoffmolekülen. Und da sind auch zahlreiche Moleküle dabei, die sind einfach zu lang, sind langkettig und dementsprechend weniger zündwillig. Und die muss ich sozusagen irgendwo durchschneiden, in der Mitte durchschneiden. Wenn ich das tue, ich sowieso nicht, ich bin kein Chemiker,
Ja.
aber wenn man das macht, dann fehlt auf einmal an der Schnittstelle jeweils ein Wasserstoffatom. Es ist ja immer eine Kohlenstoffkette rund um Wasserstoff. Und dann fehlt am Ende auf einmal ein Wasserstoffatom und das muss addiert werden. Dafür werden dann tatsächlich, wird tatsächlich Wasserstoff eingesetzt in erheblichem Umfang, spricht man vom Cracken, von langkettigen Verbindungen. Und Wasserstoff wird auch eingesetzt zur Entschwefelung. Also auf dem Erdöl, mineralisches Öl hat Schwefelbestandteile. Da möchte man ja natürlich nicht, die Ära des sauren Regens hat es ja auch mal gegeben, möchte man natürlich nicht, dass das eben im Verbrennungsmotor mit verbrannt wird. Und dementsprechend setzt man Wasserstoff ein, um dann eben zu entschwefeln. Der Schwefel reagiert dann in der Raffinerie mit dem Wasserstoff, ganz vereinfacht gesprochen, wird eben entsprechend abgeschieden und befindet sich dann dadurch nicht mehr in deutlich reduziertem Umfang in dem Sprit, in dem Benzin oder Diesel, den man an der Tankstelle tankt. Also sprich, Wasserstoff gibt es schon ewig.
Ja.
Die Anwendungen sind inzwischen andere und die Form, wie man ihn gewinnen will,
Ja.
wird eine andere sein, ja.
Okay. Wenn wir jetzt sagen, Wasserstoff macht nur, also macht in der Fortbewegung, weil ich glaube, dass das Bild ist, was ganz, ganz viele im Kopf haben, so Wasserstoff, wir brauchen Wasserstoff, damit wir uns fortbewegen können, weil das eben, das ist, was die meisten Leute sicherlich auch betrifft. wo würdest du denn sagen, macht Wasserstoff von der Nutzung her am meisten Sinn und wo wird vielleicht auch gerade am meisten entwickelt?
Ja, das mit am meisten ist immer schwierig. Wenn man die Dinge gegeneinander vergleichen will. Aber auch dazu habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht, wieder gemessen an Emissionen, die eben tatsächlich in Deutschland entstehen. Es gibt eine Statistik darüber, Bundesumweltamt macht das, dass die die Treibhausgasemissionen nach Sektoren unterteilen. Und in 2022 wurden 600, nein, 746 Millionen Tonnen CO2 emittiert oder CO2-Äquivalente. Das alleine ist ja schon eine absolut unvorstellbare Größe in Deutschland.
Ich wollte gerade sagen, okay, in Deutschland.
Und wenn man dann sich eben tatsächlich anschaut, wie viel kommt von welchem Bereich, dann hat der Verkehr einen Anteil von 20%. Jetzt kann man natürlich einerseits sagen, oh, 20% ist ja nicht so viel, ne? Lassen wir mal links liegen. Nein, wir müssen an allen diesen Anteilen angreifen, meiner Meinung nach. Die Energiewirtschaft hat einen Anteil von 34%.
Was ist damit gemeint mit Energiewirtschaft?
Tatsächlich die Herstellung von Energie, herstellen kann man Energie auch nicht, aber Gewinnung von Energie aus fossilen Energieträgern, also die Kraftwerke, die fossile Brennstoffe umsetzen zu Energie. Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, so etwas.
Okay.
Ne?
Ah, okay.
34%, Industrie 22%. Und ein Viertel der in der Industrie entstehenden Emissionen kommen beispielsweise, Pi mal Daumen auch wieder ein Viertel, kommen beispielsweise alleine von der Stahlindustrie. Eine Tonne Stahl, die produziert wird, die aus Roheisen, aus Erz produziert wird und Roheisen hergestellt wird und darauf dann Stahl, kann man sagen, emittiert circa 1,8 Tonnen CO2. Das alleine ist schon irre, ne? Ich will eine Tonne Stahl haben und es kommen erstmal 1,8 Tonnen CO2 dabei raus.
Ja, und eine Tonne Stahl ist halt echt nicht viel, gell?
Ja, wenn man sich überlegt, wie viel ein PKW wiegt, der natürlich nicht nur aus Stahl besteht, aber trotz alledem, das ist immer mal wieder von guter Vergleich, dann ist das natürlich eine Menge. Jetzt können natürlich auch wieder andere kommen, die sagen, naja, so eine Batterie herzustellen und so weiter, ne, entsteht auch CO2, ganz klar, aber einfach mal, um ein Gefühl dafür zu haben. Und wenn man sich alleine anschaut, wie viele PKW pro Jahr hergestellt werden, wie viele Gebäude hergestellt werden pro Jahr, für die Stahl notwendig ist, und alles mögliche andere, dann ist das natürlich eine ganze Menge, was tatsächlich zusammenkommt. Aber man kann es auch an den Emissionen bemessen. Wie gesagt, 746 Millionen Tonnen CO2 in Deutschland in 2022, davon allein 22% basierend auf industriellen Emissionen und davon wiederum ein Viertel basierend auf Stahlproduktion in Deutschland. Und die Stahlproduktion in Deutschland ist toll, war ein ganz wichtiger Schlüssel, auch während der Zeit des Wirtschaftswunders, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn man die im internationalen Kontext vergleicht, dann wird in anderen Ländern noch mal deutlich mehr Stahl produziert.
Ja, wir haben uns letztens, als wir auf einem Recruiting-Festival waren, haben wir uns mal so einen Hochofen angeguckt, wie das da damals ausgeschaut hat. Irre, irre, was das für Riesenanlagen sind, in denen die Leute halt, also der hat uns auch erzählt, die haben damals, kurzer Exkurs, weil ich super interessant fand, einfach, die haben damals halt einfach in diesen Holzpantoffeln da gearbeitet, weil Holz halt super gut isoliert hat und irgendwann, wenn die nah genug an dem Schlot und nicht am Schlot, an der Schlacke und dem ganzen Kram, der da an einem vorbeigeflossen ist, wenn die lang oder zu lang da gestanden haben, dann sind halt die Schuhe, haben zum Brennen halt
War das
angefangen.
Holzkohle?
Ja, richtig, ja, war Holzkohle und dann haben die halt wegschnippen müssen und sind dann irgendwie auf einem Bein, haben sich dann wieder so stelle ich es mir zumindest vor, so genau haben sie es nicht erklärt, mussten halt dann wieder neue Schuhe holen. Die sind am Anfang auch komplett ohne Schutzkleidung und so weiter da rumgehüpft und es war eine richtige, daher kommt ja auch der Begriff richtige Maloche.
Ich habe mal in einer Gießerei gearbeitet und einfach nur Grauguss von Hand abgegossen, gibt es einen Schmelztiegel, eine sogenannte Scherpfanne, mit der man das trägt. Also vorne steht einer, hinten auch einer, der hat aber zwei Griffe, vorne der nur einen. Ne? Und man ist so ungefähr einen Meter von diesem Schmelztiegel entfernt, in dem sich dann ja, das flüssige Material befindet. In dem Fall war es ein Gusseisen. Und gießt das dann ab. Also manueller Prozess für Einzelteilfertigung. Das ist schon echt faszinierend. Dann, wenn man abgegossen hat, stellt man das Ding ab und wenn man nur einen Schritt zur Seite geht, wird einem schlagartig kalt.
Ja, das glaube ich.
Also ist absolut faszinierend. Naja, jedenfalls Stahlherstellung braucht jede Menge, oder bei der Stahlherstellung entsteht jede Menge CO2. Bei der Düngemittelherstellung im Übrigen auch, aber bleiben wir erstmal beim Stahl. Ganz vereinfachend gesprochen, Eisenoxid, Eisenerz, das ist Eisenoxid, kommt rein. Und damit man daraus Stahl herstellen kann, muss man erstmal dem Eisenoxid das Oxid entziehen, beziehungsweise es reduzieren, ne, sodass nur noch Roheisen überbleibt. Und dazu muss man dem Material etwas anbieten, was eher den Sauerstoff anzieht, als dass eben tatsächlich beim Eisen bleiben möchte. Und das funktioniert mittels Koks, was Kohlenstoff ist. Sehr also vereinfachend
nicht das,
gesprochen.
Sehr, nicht das Koks aus Kolumbien.
Nein, das nicht. Sehr vereinfachend gesprochen ist so, dass eben tatsächlich Koks dann umgesetzt wird zu CO2 und dadurch eben dem Eisenoxid den Sauerstoff entzieht. Es bleibt Roheisen über, das dann eben tatsächlich zu Stahl verarbeitet werden kann. Das ist in der Realität natürlich viel komplexer, da sind Zwischenstufen dazwischen und so weiter, aber jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Diesen Prozess so zu verändern, dass man dem Eisenoxid einen anderen Reaktionspartner anbietet, der dem Eisenoxid dann eben den Sauerstoffanteil entzieht. Das ist eine Riesenaufgabe, mit der sich aber auch die Stahlhersteller bereits beschäftigen. Es gibt bereits den ersten grünen Stahl. Und damit eben diesen Prozess so umzugestalten, dass er umweltfreundlich wird, das ist eine Riesenaufgabe für Wasserstofftechnologie, wo man also Wasserstoff benötigt, um einen Prozess ja, umweltfreundlich, klimaneutral zu gestalten.
Stellt man dem, also wenn du sagst, man möchte dem Ganzen das Oxid entziehen, also Sauerstoff entziehen, O, stellt man dem Eisenoxid dann Wasserstoffmoleküle zur Verfügung, sodass dann H2O draus wird, also richtig. Wasser draus wird? Oder nimmt man den Wasserstoff einfach zum Erhitzen her, weil er halt gut brennt?
Nein, nein. Tatsächlich auch als Reduktionsmittel, um eben tatsächlich dem Eisenoxid den Sauerstoff zu entziehen, es zu reduzieren und es entsteht dann dabei Wasserdampf, ja.
Okay, interessant.
Es ist beides. Es wird auch zum Erhitzen verwendet, aber eben tatsächlich auch als Reduktionsmittel. Also im Grunde genommen wie bei dem, die Prozesse sind natürlich in letzter Konsequenz schon unterschiedlich, aber im Grunde genommen ist es bei dem klassischen Prozess ganz genau so, dass das Koks zum Erhitzen einerseits dient und andererseits eben tatsächlich auch zum Entzug des Sauerstoffs.
Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel ein Anwendungsbereich, wo man sagt, den könnte man einfacher umsetzen, als jetzt zum Beispiel den Mobilitätsbereich, weil er halt stationär ist.
Er ist stationär, er braucht natürlich gigantische Mengen. Es ist auch sicherlich nicht so, dass man einfach den gleichen Hochofen nimmt und da jetzt mal Wasserstoff reinfüllt statt Koks. Es sind schon gewaltige Umbauten. Und wenn man so ein Stahlwerk mal sieht, du hast eben selber davon gesprochen, dass du einem Hochofen gestanden hast. Das sind riesige verfahrenstechnische Anlagen, die auch nicht mal ebenso umgebaut sind und wo erhebliche Investitionsvolumina auch eine Rolle spielen. Aber man kommt meiner Einschätzung nach einfach nicht daran vorbei. Vor allem, weil natürlich die Abnehmer des Stahls auch energieneutrale, nein, klimaneutrale Produkte anbieten wollen und dafür ja eben tatsächlich ihre Lieferketten rückverfolgen, ob sie denn auch klimaneutrale Zulieferprodukte einsetzen. Das bedeutet von beispielsweise der Automobilindustrie geht auf jeden Fall die Aufforderung an die Stahlindustrie, stellt uns grünen Stahl zur Verfügung, damit wir eben eine ordentliche CO2-Bilanz, Treibhausgasbilanz für unsere Produkte aufweisen können. Mhm. Das sind auch Dinge, die sich nicht mal eben schnell machen. Bei der Mobilität sprechen wir über Infrastrukturaufbau. Bei dem Stahlthema spricht man sicherlich darüber, dass eben diese gesamte verfahrenstechnische Landschaft umgestellt werden muss. Man muss sich sicherlich auch noch anschauen, hat der Stahl, der auf diese Art und Weise gewonnen wird, denn jetzt tatsächlich die gleichen Eigenschaften wie der auf der mittels der klassischen Prozesse gewonnen wird. Ich habe jetzt neulich etwas gehört, ja, braucht man sich nicht genauer anschauen, aber trotz alledem wird man sich damit sicherlich auch intensiv beschäftigen, bevor in irgendwelche kritischen Anwendungen diese Werkstoffe reingehen. Also insofern ist auch nicht mit einem Fingerschnipp gemacht. Die Stahlhersteller sind diesbezüglich unterwegs, sind auch diesbezüglich unterwegs, eigene Energiegewinnungsanlagen, Umsetzungsanlagen, also große Elektrolyseanlagen aufzubauen. Aber wie gesagt, das macht sich auch nicht von heute auf morgen.
Puh, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Mammutprojekt.
Das ist riesig. Was genauso riesig ist, ist die Ammoniakherstellung. Ammoniak, NH3. Einmal Stickstoff, dreimal Wasserstoff. Daraus kann man bereits erahnen, ne? Man braucht Wasserstoff dafür. Verbraucht also ebenfalls große Mengen, ich habe den Betrag nicht im Kopf, von Wasserstoff. Ammoniak brauchen wir, um Düngemittel herzustellen. Dort hat man ebenso einen sehr großen Wasserstoffbedarf. Deshalb habe ich ganz am Anfang, glaube ich jedenfalls, gesagt, Wasserstoff nur in Relation zum Thema Mobilität zu sehen, springt irgendwie zu kurz. Ist eine Anwendung, die, da wiederhole ich mich, nicht zwingend im Pkw-Bereich stattfindet, aber es gibt eben zahlreiche andere. Und wenn man dann von Mobilität spricht, im Übrigen noch ergänzend dazu, jetzt haben wir viel über Lkw gesprochen, es gibt natürlich auch Anwendungen im Bereich der Schifffahrt, im Bereich des Schienenverkehrs, wo dann Wasserstoff genauso eine Rolle spielt. Die ersten Züge, wasserstoffbetriebenen Züge, fahren ja schon durch die Gegend.
Ach echt, oder?
Ja. Es gibt Projekte auch in Deutschland. Ich habe was von, ich meine, Niedersachsen im Kopf, dass dort ein wasserstoffbetriebener Zug bereits fährt. Das ist jetzt eins, das mir einfällt. Ich meine, aber es gäbe mehrere Projekte in Deutschland.
Okay. Ja, ja. Nachvollziehbar. Okay, also interessant, wo letztendlich überall, weil das hast du als Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht auf dem Schirm, wo überall Wasserstoff sich so versteckt, in Anführungszeichen, ja, wo der überall drin ist. Die Frage, die ich mir halt bei der Stahlproduktion herstelle, und das habe ich eben auch gelernt, als wir da bei diesem Hoch- oder ehemaligen Hochofen waren, ganz viel von der Stahlproduktion findet ja in Deutschland gar nicht mehr statt. Mhm. Weil das Thema ist ja eher so ein europäisches und teilweise sogar deutsches Thema, sowas wirklich umsetzen zu wollen. Und ich kann mir, und der Großteil des Stahls kommt ja gar nicht mehr zumindest aus Deutschland, sondern er kommt aus Skandinavien, ich glaube vorzugsweise in Norwegen und Schwedenstahl, genau, aus Schweden. Und ganz, ganz viel aus China natürlich. Und die werden sicherlich andere Ziele haben als die CO2-Ziele, die wir jetzt in Europa und Deutschland verfolgen. Ne? Also das wird dann interessant, wenn es sich auch monetär lohnt für diese Länder, oder?
Ich glaube, ich habe keinen Nachweis dafür, überhaupt gar nichts. Ich war nur einfach viel in China. Mhm. Natürlich habe ich auch Smog in Peking gesehen und Umwelt... Schäden, wie die Umwelt in Anspruch genommen wurde. Und ich habe im Grunde genommen bei jeder Reise nach China gesagt, also es ist schon spannend, die machen, was die Umwelt betrifft, auch das ist sehr, sehr einfach gehalten jetzt, ne? Aber trotz alledem, die machen die gleichen Fehler, wie wir die zur Zeit unseres gigantischen wirtschaftlichen Wachstums gemacht haben. Die spannende Frage ist, gehen die anders damit um? Und lösen die Probleme anders als wir, schneller als wir. Und ich persönlich glaube, wie gesagt, ohne einen wirklichen Nachweis dafür zu haben, dass wir hinsichtlich dessen in China noch riesige oder von China noch riesige Überraschungen erwarten dürfen. Wenn man sich tatsächlich ansieht, welche gigantische Abhängigkeit wir hinsichtlich der PV-Module von China haben, dann ist das ja etwas, das einem durchaus auch Angst machen kann. Und das kommt ja nicht nur dadurch zustande, dass die das als günstig zu produzieren für sich eben entdeckt haben, sondern dass da eben natürlich auch wirklich daran entwickelt wird. Abhängigkeiten eben entsprechend entstehen. Zeigt aber auch, dass eben einfach ein Wille dahinter ist, eine solche Technologie zu entwickeln. Etwas Ähnliches habe ich tatsächlich in China vor ein paar Jahren, als ich das letzte Mal dort war, das kann ich mir, ist jetzt leider schon 4 Jahre her, ich versuche also meine fliegerischen Aktivitäten deutlich zu reduzieren aufgrund des Treibhausgaseffektes, aber als ich das letzte Mal dort war, haben wir auch die Gelegenheit gehabt, ein Unternehmen zu besichtigen, das einerseits im Bereich Photovoltaik Entwicklung aktiv ist. Im Übrigen entwickeln die auch Module, die ins All fliegen. Also wirklich Hochtechnologie. Und die entwickeln auch Windkraftanlagen. Und als ich alleine gesehen habe, dass die Windkraftanlagen, die über das gesamte Land und darüber hinaus verteilt sind, wie die monitoren, wie viele Windkraftanlagen die tatsächlich bereits über ihr Land bereits verteilt haben, war ich also tief beeindruckt. Ist wie gesagt einige Jahre her. Die Anlagen waren nicht groß. Für unsere Maßstäbe würde man tatsächlich sagen, wenn man sie größer macht, sind sie effizienter und so weiter. Aber trotz alledem ist das ja ein Zeichen dafür, man ist unterwegs. Und ich denke, dass wir auch hinsichtlich des Themas Defossilisierung dort noch Überraschungen erleben werden. Wie war es denn in diesem Jahr? Ich glaube, vor einem Monat war es, im Mai war es, in Shanghai, die große Automobilausstellung, wo auf einmal wir hier den Schreck bekommen haben, dass die sich massiv entwickelt haben. Und so etwas Ähnliches würde ich vermuten, dass uns auch als Überraschung vorsteht in China. Also es ist relativ einfach, immer mal wieder zu sagen, naja, die anderen, die sind ja da viel schlechter. Ich glaube, das springt zu kurz.
Ja, da ist auch in den letzten Jahren einfach viel zu viel ingenieurstechnisch auch passiert. Also was die Qualität der Ausbildung angeht, die da inzwischen auch vorhanden ist, das Know-how letzten Endes, das da vorhanden ist. Und da jetzt vielleicht nochmal eine Nachfrage, wie komplex ist denn die Technologie? Weil ich weiß jetzt zum Beispiel, die Solarmodule, also die Technologie der von den Solarmodulen und so weiter, die kommt ja ursprünglich aus Deutschland. Mhm. Und Deutschland war dann, ich sage es jetzt einfach mal so plump, war so dämlich und hat es verkauft, diese Technologie, die wäre früher oder später, wäre die sowieso irgendwo anders nochmal aufgeploppt oder dann ins Ausland gewandert. Aber trotzdem, dieses Know-how kommt ja aus Deutschland. Wie komplex ist denn die Technologie von der Elektrolyse? Ist das auch sowas, was man sich patentieren lassen kann, beziehungsweise wo man dann sagt, so, wir machen den gleichen Fehler nicht nochmal, dass wir dieses Know-how verkaufen, beziehungsweise ins Ausland geben? Oder ist es so einfach und so simpel, dass es sowieso jeder machen kann, in Anführungszeichen?
So einfach, es ist ein grundsätzlicher elektrochemischer Prozess, der eben notwendig ist, um Wasser in seine Bestandteile aufzuspalten. Im Bereich der Chemie ist das nicht wirklich, ich sage mal, Überraschendes. Und insofern geht es eigentlich eher darum, das in technischer Form und in gut nutzbarer Form umzusetzen. In anderen Ländern gibt es genauso, um ganz global und gefalten, in anderen Ländern gibt es genauso Chemiker, Ingenieure wie bei uns. Die haben genau das gleiche Wissen und die können das genauso gut umsetzen. Das, womit wir uns natürlich beschäftigen müssen, wenngleich wir da auch praktisch gar keine Möglichkeit der Einflussnahme haben. Das ist, wir haben in Deutschland eine bestimmte Anzahl Einwohner. Ich übertreibe jetzt mal, fünf, sechs große Städte in China zusammengewürfelt, ohne jetzt die genauen Zahlen zu wissen, stellen schon die Einwohnerzahl von Deutschland dar, ne? Und lass es 10 große Städte sein. Ne? Sprich, die haben einfach viel mehr Köpfe und dementsprechend viel mehr Brainpower. Und die Frage danach, ob die das genauso können oder nicht, ne, die stellt sich meiner Meinung nach überhaupt gar nicht. Hm? Natürlich können die das. Hm? Ja. Und natürlich sind die Leute dort gut ausgebildet. Die Frage ist, wie intensiv man sich eben tatsächlich damit beschäftigt. Ich habe tatsächlich auch vorher nochmal nachgeschaut, wie schaut es denn eigentlich auf mit Know-how, und ein Thema, um Know-how relevant ein bisschen zu messen, das ist immer mal wieder sich anzuschauen, wie viele Patente gibt es denn eigentlich, wie viele Patentanmeldungen, wie viele Patente. Und dabei stellt man fest, also in Europa ist Deutschland im Bereich der Wasserstofftechnologie hinsichtlich der Anzahl der Patente führend. Hab gerade kurz gezögert, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war die Statistik jetzt Patentanmeldungen oder tatsächlich Patente, die daraus hervorgegangen sind. Ich denke, es waren die Anmeldungen. Aber in Europa ist Deutschland diesbezüglich führend. Das ist erstmal schön. Hm. China liegt tatsächlich im weltweiten Vergleich bisher noch ein gutes Stück hinter uns. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass da mit dem Thema Patente ein bisschen anders umgegangen wird als bei uns. Hm. Einfach hinsichtlich dessen, wann die was anmelden. Hm. Also ich will nicht über Plagiate oder irgendetwas reden.
Darum habe ich gerade so geschmunzelt.
Die gehen einfach damit anders um.
Okay.
Hm. Kann ich gleich noch etwas zu sagen.
Hm. Gerne.
Weltweit liegen Japan und USA vorne. Hm. Und zwar deutlich vor uns. Und trotz alledem denke ich, dass, wie gesagt, auch in den Ländern, die einfach viele Menschen haben, wie China und Indien, das sind ja die beiden, die man da als erstes immer wieder nennt, ne, auch nennenswerte Entwicklungen stattfinden werden. Was den veränderten Umgang mit diesen Dingen betrifft, einfach mal, um es ganz kurz zu schildern, in China, in Asien gibt es viele Industriebereiche, in denen man über Innovationen bereits spricht, bevor sie marktreif sind. Bei uns ist die Philosophie ein bisschen eine andere. Hm? Nämlich erstmal zur Marktreife bringen, schon mal das Wissen absichern und dann eben damit an die Öffentlichkeit treten. Das ist natürlich auch, sind natürlich auch Dinge, die sind in Bewegung, aber deshalb eben diese Aussage, man geht damit ein bisschen anders um in China. Hm.
Du wolltest gerade noch was, weil wir kurz über Plagiate und so weiter.
Ja, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Das war sozusagen schon die Anmerkung für den Plagiaten. Es ging also nicht um Plagiate, sondern es ging um die Handhabung von Patenten oder wie man mit dem Patentwesen umgeht.
Okay, got it. Hm.
Der andere Gedanke, den ich hatte, der kommt immer wieder und der verschwindet auch immer wieder. Genau. jetzt habe ich ihn wieder. Wie stehen wir im internationalen Wettbewerb da? Nicht einfach zu beantworten, hinsichtlich der Patente habe ich es gerade etwas versucht, aber immerhin ist es ja so, dass Deutschland sich nach wie vor als Hochtechnologieland versteht. Das ist auch gut so. Und dass eben zahlreiche Entwicklungen auf Deutschland und Mitteleuropa eben tatsächlich auch in die Welt hinaufgegangen sind. Hm? Wir haben immerhin eine nationale und auch eine bayerische Wasserstoffstrategie, und in der steht drin, und das ist der klare Aufruf eben auch an die Forschung, an die Firmen, es ist klar, dass wir den Wasserstoffbedarf, den wir haben werden, nicht vollständig in Deutschland erzeugen können. Das ist relativ klar, eben weil es einfach Regionen gibt, die mit den erneuerbaren Energien noch viel reicher beschenkt sind als wir. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, ist es auch klarer Auftrag der aus dieser Wasserstoffstrategie, den Wasserstoffstrategien hervorgeht. Ne? Wir wollen hinsichtlich des Maschinen- und Anlagenbaus, hinsichtlich des Equipments, das für die Wasserstoffgewinnung notwendig ist, führend sein. Und daran wird gearbeitet.
Okay. Gibt es denn so, gibt es denn Beispiele, wo wir sagen, es, also Firmen jetzt ohne Werbung machen zu wollen, aber gibt es so Unicorns irgendwie in Deutschland, die auch irgendwie führend sind, die man jetzt so vielleicht gar nicht auf dem Zettel hat?
Es gibt auf jeden Fall Firmen in Deutschland, die sich mit diesem Thema beschäftigen, zur Herstellung von Elektrolyseuren, zur Herstellung von Brennstoffzellen, zur Herstellung von Entwicklung und Herstellung heißt es natürlich immer, ne? Ja. Von Speichersystemen, überhaupt gar keine Frage. Wer mir beispielsweise einfällt, das ist eine Firma in Augsburg, Firma Hartec. Es gibt eine Firma Neumann und Esser auf einem Städtchen, wo ich ganz in der Nähe früher gewohnt habe, in Übach-Palenberg. Und es sind vor allem Unternehmen, die, ich sage mal, in ähnlichen Bereichen zuvor bereits tätig waren und jetzt eben versuchen, ihr Wissen in Richtung Wasserstofftechnologie weiterzuentwickeln oder darauf eben entsprechend anzuwenden. Ganz klar, die großen Firmen wie Siemens, Bosch sind auch an diesen Dingen dran. Es gibt Firmen, die, das ist eine ganz interessante Geschichte, auf dem Bereich der Dichtungswerkstoffe, auf dem Bereich der Fließstoffe kommen. Fließstoffe, die als Filtermedien eingesetzt werden können, die als Membranen eingesetzt werden können und eben tatsächlich erkannt haben, diese Technologien, die man zur Herstellung dieser Fließstoffe einsetzt, die kann man auch anwenden, um Membranen herzustellen, die man in Brennstoffzellen und Elektrolyseuren benötigt. Beispielsweise eine Firma Freudenberg oder eine Firma Elring-Klinger, die machen das. Das ist insofern ganz spannend, als dass ich tatsächlich meine berufliche Herkunft im Bereich des Textilmaschinenbaus habe, im Bereich der technischen Textilien habe und ehrlich gesagt bis vor kurzem diesen Zusammenhang gar nicht gesehen habe.
Wow, interessant.
Aber okay. Das bedeutet, man kommt aus unterschiedlichen Richtungen und richtet sich eben tatsächlich darauf auf. Es sind ganz viele Unternehmen dabei. Ich sage mal, Firma Freudenberg, um das Beispiel zu nehmen, ne? Wer nicht tatsächlich im textilen Bereich unterwegs ist, im Dichtungsbereich unterwegs ist, hat davon vermutlich noch selten was gehört. Und dementsprechend sind es in vielen Fällen tatsächlich eher solche, das ist ein großes Unternehmen, aber eher solche Unternehmen, die jetzt weniger häufig, sage ich mal, sichtbar sind für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt nicht in einem speziellen Technologiebereich unterwegs ist, ne, aber da sind zahlreiche Unternehmen auf dem Weg, ja.
Cool. Ja, mega. Du hast auch gerade noch einen guten Punkt angesprochen, nämlich Firmen, die im Bereich der Dichtung auch tätig sind. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Wasserstoff speichern. Mhm. Weil, so wie ich es verstanden habe, war das ja oder ist es auch nach wie vor mit eins der größten Probleme, dieses kleinste Molekül oder dieses kleinste Atom, das wir haben, überhaupt zu speichern. Also, dass es nicht durch dicke Wände durchdringt, sondern dass es halt wirklich auch komprimiert bleibt zumindest in einem Behältnis bleibt, sodass wir es auch wirklich rein in seiner reinen Form nutzen können.
Stimmt, und wir haben uns auch noch gar nicht darüber unterhalten, warum jetzt eigentlich wirklich das Thema Wasserstoff. Wir sind irgendwie an diesem Mobilitätsthema ja. Und so weiter hängen geblieben. Da schlage ich mal einen ganz großen Bogen, leider, aber trotz alledem. Warum eigentlich das Ganze? Also erneuerbare Energien können wir gewinnen, mittels Strom, mittels Sonne, mittels Wind, natürlich auch mittels Wasser, sodass wir beim Wasser gerade wenn es solche Laufkraftwerke sind, wie wir die hier an der Donau beispielsweise haben, haben wir relativ permanent die Leistung, die eben entsprechend zur Verfügung steht, aber da ist das Potenzial nicht beliebig steigerbar, soweit ich weiß, weitestgehend ausgeschöpft. Ne? Im Bereich der Sonne, logisch, ne, wissen wir, die scheint nachts nicht. Die scheint auch im Winter weniger bei uns, ne, als im Sommer. Ganz klar, und beim Wind wissen wir auch, der ist nicht permanent da. Und das Problem ist, wir können diese Energiegewinnungsanlagen für Sonne, für Wind und natürlich auch fürs Wasser, wir können die abschalten. Wir können aber die Energiequelle nicht beliebig anschalten. Ganz klar. Und deshalb ist es notwendig, die Energie, die im Überschuss zur Verfügung steht, dann eben tatsächlich zu speichern, wenn sie zur Verfügung steht, und dann eben zu nutzen, wenn die Energiequelle dann gerade weniger anbietet. Deshalb kommt das Thema Wasserstoff überhaupt erst auf, nämlich welche Möglichkeit hat man eigentlich, Energie zu speichern? Dann sind wir wieder tatsächlich an der Stelle, ist ein Batteriespeicher attraktiv? Aufgrund der Thematik, die wir eben schon angesprochen haben, weniger, um große Energiemengen zu speichern. Welche anderen Technologien gibt es? Das sind beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke. Man pumpt einen See voll, wenn die Energie zur Verfügung steht, lässt das wieder ab und gewinnt die Energie wieder zurück, wenn man den entsprechenden Bedarf hat. Kochelsee, Walchensee ist ein sehr altes, aber nach wie vor super attraktives Beispiel dafür. Ja.
Wir pumpen unseren Strom, glaube ich, der Strom, den wir momentan tagsüber erzeugen, den wir zu viel erzeugen, den schicken wir nach Österreich, damit es in Österreich das Wasser hochgepumpt wird, und kaufen es den Österreichern dann, glaube ich, wieder ab. So ist es momentan, soweit ich weiß.
Da habe ich neulich auch eine Diskussion zu gehabt, wo ich mich tatsächlich frage, ist es denn eigentlich richtig, unabhängig mal von der wirtschaftlichen Komponente, diese Themen irgendwie an Landesgrenzen festzumachen? Ich persönlich denke, dass man das nicht tun darf.
Wahrscheinlich hast du recht, ja. Nur momentan ist es so, dass wir den Strom eben erzeugen, geben ihn rüber und kaufen ihn dann wieder ab.
Das ist wirtschaftlich wahrscheinlich nicht besonders attraktiv. Ja. Aber wenn es nicht anders geht, das kann man im ganz Kleinen festmachen. Also ich habe bei mir auf dem Haus, auf dem Dach eine PV-Anlage. Die hat eine Nennleistung von 10 Kilowatt Peak. Wenn ich mir anschaue, heute ist ein relativ bewölkter Tag, aber gestern beispielsweise habe ich mit dieser Anlage Energie gewonnen, knapp 70 Kilowattstunden, bisschen runter, 65, 68 Kilowattstunden. Wie viel davon habe ich im eigenen Haushalt verbraucht? Ich habe es nicht nachgeschaut, aber es sind deutlich unter 10.
Ja.
Und das ist genau das, ne, was man natürlich tun muss, nämlich diese Überschussenergie irgendwie zu speichern. Unter dem wirtschaftlichen Aspekt ist natürlich hochgradig unattraktiv. Diesen Überschuss habe ich jetzt ins Netz eingespeist, bekomme dafür irgendwas deutlich unter 10 Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich jetzt aber mit einem zeitlichen Versatz im Winter Strombedarf habe, weil dieses Haus auch eine Wärmepumpe hat und dementsprechend ich natürlich elektrische Energie benötige im Winter, ich die wieder beziehen muss, dann kostet die natürlich deutlich mehr als das, was ich für die Einspeisung bekommen habe. Ja, so Logo ist es nicht, weil in anderen Ländern ist das Verhältnis dann doch ein bisschen ein anderes. Aber trotz alledem, bei uns ist es eben so. Auch das ist wirtschaftlich, also extrem unattraktiv, sage ich mal, wenn man dieses Verhältnis sieht.
Absolut, ja. Logo wäre es für mich, oder ist es für mich deshalb, weil wenn man rein auf das Erneuerbare oder rein auf erneuerbare Energien geht, die gibt es halt im Winter eher weniger. Deshalb war es für mich Logo, dass, also war schon Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist im Winter deutlich höher, weil Licht mehr brennt, weil mehr geheizt wird, etc.
Ja, das ist nur bedingt richtig, weil die Kilowattstunde Strom, die kostet im Winter das gleiche wie im Sommer, wenn ich sie beziehe. Also wenn ich jetzt tatsächlich heute einen großen Bedarf hätte, ich meine, es gibt natürlich unterschiedliche Preismodelle, ne, aber da kostet es tatsächlich genau das gleiche. Naja. Insofern ist das ja nicht nur von der Geschichte über Landesgrenzen hinweg, sondern wir haben das Thema tatsächlich bei uns bereits. Lange Rede, kurzer Schluss, dieser Überschuss, der in diesem Fall bei mir erfolgt wird, der aber dann natürlich auch bei den Energiegewinnungsanlagen, großen PV-Parks, Windenergieanlagen und so weiter gewonnen wird, das muss man speichern. Um es dann eben tatsächlich zu einer anderen Zeit zu nutzen. Und man muss, so denke ich, unterscheiden nach dem Speicherzweck. Wenn man jetzt tatsächlich einen Speicherzweck hat, bei dem der Verbrauch relativ zeitnah stattfindet, tatsächlich, nehmen wir wieder das Beispiel, das Fahrzeug wird jetzt betankt und ich fahre das innerhalb der nächsten Woche leer oder des nächsten Tages sogar leer, dann bietet sich als Speichertechnologie tatsächlich etwas an, dass man mit Druckspeichern arbeitet. Als ein Beispiel, im Pkw-Bereich hat sich ein Standard herauskristallisiert, bei den wenigen Pkw, die es gibt, aber dass man dort eben mit Druckspeichern arbeitet, die den Wasserstoff verdichtet auf 700 Bar eben tatsächlich speichern und die natürlich auch eine entsprechende Dichtigkeit, wir sind ja über Thema Dichtungsstoffe jetzt gerade in die Richtung gekommen, natürlich eine entsprechende Dichtigkeit haben müssen, damit der Wasserstoff nicht durch die Wandungen diffundiert. Es ist nun mal ein sehr kleines Atom, überhaupt gar keine Frage. Es gibt aber ein Problem mit diesen Druckspeichern und mit vor allem auch der Flüssigspeicherung von Wasserstoff, nämlich gerade im Bereich der Flüssigspeicherung muss man die Behälter sehr, sehr gut isolieren, damit der Wasserstoff nicht wieder verdampft. Und man kann nie vermeiden, dass ein Teil wieder verdampft. Und dieses Verdampfen, das nennt man den Boil-Off-Effekt, gibt es auch bei den Druckspeichern. Das bedeutet, wenn man jetzt tatsächlich von einem Behälter hinstellt, gerade bei diesen hohen Drücken voll geladen hat, der wird immer irgendwie einen geringfügigen Verlust haben. Aufgrund dessen gibt es Technologien, die vom Speichern früher Wasserstoff existieren, sicherlich zu einem guten Teil sich noch in der Entwicklung befinden, und die ich trotz alledem für ganz attraktiv halte und von denen ich denke, dass die eine große Bedeutung haben werden, vor allem für die saisonale Speicherung, also die längerfristige Speicherung, sprich PV-Anlage macht jetzt gerade viel Strom, im Winter will ich das dann verwerten, für die saisonale Speicherung und für die stationäre Speicherung. Da muss man auch mal wieder unterscheiden. Will ich den Speicher jetzt durch die Gegend fahren? Oder ist der einfach irgendwo fest installiert? Also sprich, man hat irgendwo eine große PV-Anlage oder Windkraftanlage, gewinnt den Strom, macht daraus Wasserstoff und lässt den einfach an Ort und Stelle, sag ich mal. Da gibt es als Speichertechnologie was ganz Interessantes, nämlich die materialbasierte Speicherung. Bei dem Druckspeichern spricht man und der Flüssigspeicherung spricht man von der physikalischen Speicherung, weil basierend auf physikalischen Prinzipien der Wasserstoff lagerfähig gemacht wird. Materialbasiert heißt, dass man den Wasserstoff nimmt und einfach an ein anderes Molekül oder Atom bindet. Das kann man machen in einer Technologie, dass man den Wasserstoff an ein organisches Molekül anbindet. LOHC ist da ein Stichwort, Liquid Organic Hydrogen Carrier. Dort eben den Wasserstoff einbindet. Es gibt eine Firma in Erlangen, interessanterweise auch ein Start-up, das aber inzwischen schon ein bisschen größer ist. Soweit ich weiß, haben sie im Augenblick um die 200 Mitarbeiter, die sich eben tatsächlich mit dieser Technologie beschäftigen. Wie bringt man den Wasserstoff in dieses organische Molekül rein? Die Flüssigkeit, die dieses organische Molekül darstellt, ist natürlich nichts, was man trinken kann. Da ist auch mal die Frage gestellt, der Wasserstoff denn gefährlich? Ne? Logisch, ne? Trinken sollte man es nicht. Ne? Aber zumindest eine Flüssigkeit, die man in einem ganz normalen Kanister, wie auch heute in einem Dieselkanister durch die Gegend tragen kann, ohne dass irgendetwas passiert. Und dann setzt man diese Flüssigkeit wieder in einen Prozess rein, das über einen Katalysator, auch alles ganz, ganz einfach jetzt dargestellt, ne, aber über einen Katalysator, der Anreiz gesetzt wird, dass eben tatsächlich der Wasserstoff wieder auf diesem Molekül rausgelöst wird und dann kann man den verwerten.
Und die restliche Flüssigkeit, die dann überbleibt, muss dann wieder entsorgt oder recycelt werden, beziehungsweise später wieder mit Wasserstoff versetzt werden.
Ganz genau, man spricht da von Beladen und Entladen. Die wird tatsächlich dann wieder dem Beladeprozess zur Verfügung gestellt. Und das würde tatsächlich auch bedeuten, diese Flüssigkeit, die kann man, ich habe eben zwar von stationärer Speicherung gesprochen, aber die kann man vom Prinzip her auch hin und her fahren. Sprich, wenn man den Vergleich einfach mal macht, mit den Tank-LKWs, die heute Brennstoffe irgendwo hinfahren, ob jetzt zum Öltank, den man im Haus hat, wenn man noch seine alte Ölheizung hat oder was auch immer, fährt ja voll hin, leer zurück, und in dem Fall würde sozusagen dieser LKW immer voll hinfahren mit einem Medium, das mit Wasserstoff beladen ist, und dann auf dem Rückweg eben tatsächlich das entladene Medium wieder mitnehmen, damit es dann wieder beladen werden kann. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, und das ist natürlich auch nur eine ganz eingeschränkte Auswahl jetzt, eine andere Möglichkeit ist, dass man ein Metall nimmt. Wir haben eben viel über Eisenoxid gesprochen. Ne? Eisenoxid ist ja nichts anderes als oxidiertes Eisen, ganz blöd gesprochen verrostetes Eisen. Ne? Man kann ein Metall ja nicht nur, oder bestimmte Metalle nicht nur oxidieren lassen, man kann die auch hydrieren, also mit Wasserstoff verbinden. Die heißen dann tatsächlich auch Metallhydridspeicher.
Okay.
Also Metall hydrieren. Man braucht bestimmte Reaktionsbedingungen dafür, einen etwas erhöhten Druck, bei weitem nicht diese 700 Bar von vorhin, aber einen etwas erhöhten Druck, eine etwas erhöhte Temperatur, muss also auch ein bisschen Energie investieren und gibt damit den Anreiz für das Metall, sich mit dem Wasserstoff zu verbinden. Man hat dann, darf sich das nicht als einen großen Metallklotz vorstellen, da müsste ja der Wasserstoff irgendwie reinkommen, sondern man braucht viel Porosität, viel Kontaktoberfläche und reizt dazu oder setzt damit den Anreiz für das Metall, sich mit dem Wasserstoff zu verbinden, hat Metallhydrid. Ob man das jetzt durch die Gegend fährt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist eine stabile chemische Verbindung. Genau wie das verrostete Auto. Die verrostete Auto, leider.
Leider ist es stabil.
Ja. Wo dann eben eine Oxidierung stattgefunden hat. Ne? In dem Fall eben eine Hydrierung, stabile chemische Verbindung. Ne? Und da muss man wieder einen Trigger setzen, um eben tatsächlich diese stabile mechanische Verbindung wieder aufzubrechen, sodass die wieder den Wasserstoff freigibt. Das bedeutet, man braucht nicht zwingend den Druckspeicher oder die Flüssigspeicherung, ganz im Gegenteil, für diesen Zeitversatz Energie dann gewinnen, wenn sie zur Verfügung steht. Nein, Wasserstoff dann gewinnen, wenn die erneuerbare Energie zur Verfügung steht. Wo muss ich es ausdrücken? Und dann wieder den Wasserstoff in Energie umsetzen, wenn man ihn brauchen kann oder die Energie brauchen kann. Das ist das, was man mit saisonaler Speicherung verbindet. Und da glaube ich persönlich, es ist ganz, ganz viel, nein, ausschließlich Bauchgefühl, glaube ich, dass tatsächlich diese materialbasierten Speicherverfahren noch eine gigantische Entwicklung nehmen werden und eine riesige Bedeutung haben werden.
Ja, das ist interessant. Vor allem, wir fahren ja eh schon Stahlkarossen durch die Gegend. Also vielleicht,
also wir werden nicht die Autotüre hydrieren.
Okay.
und dann wieder zurückverwandeln, das sicherlich nicht. Ne? Aber und ich glaube tatsächlich, dass es auch hinsichtlich einer mobilen Anwendung damit schwierig wird.
Okay.
Aber die ganzen stationären Dinge kann ich mir gut vorstellen.
Also dass man dann so ein, du hast zwar gerade gesagt, es ist kein Klotz, aber in meinem Kopf hat sich dieser Klotz jetzt eingebrannt. dieses Medium buddelt man dann in seinem Garten ein oder hat man dann im Keller stehen, das ist dann, wie groß dann auch immer, vollgepackt mit Wasserstoff. Der Wasserstoff kann dann wieder rausgelöst werden und dann geschieht wieder eine Elektrolyse, sodass dann Elektrizität hergestellt wird? Fragezeichen.
Der Wasserstoff wird wieder draufgewonnen und dann wird er in einer Brennstoffzelle sozusagen wieder in Elektrizität umgewandelt. Ja.
Ja, okay.
Genau. Im Garten verbuddelt hört sich vielleicht ein bisschen einfach an, aber weil du diesen Klotz vor dem geistigen Auge hast, so einen Klotz kann man ja auch beliebig klein machen. Also sprich, sehr, sehr viele kleine Klötzchen haben, ein Pulver. Und wenn ich ein Pulver habe, jetzt mal weg von Klotz, vielleicht eher Ball, ganz viele kleine Kügelchen habe, dann habe ich eine sehr große Oberfläche, die man, die tatsächlich zur Verfügung steht, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit der Wasserstoff ja, ich sage mal, nur eine geringe Eindringtiefe hat und der Großteil der Reaktion dieses Hydrierens eben an der Oberfläche zunächst einmal stattfindet.
Macht Sinn,
ja. Geht es tatsächlich darum, möglichst große Oberfläche herzustellen, was man bei heute verfügbaren Metallhydridspeichern beispielsweise durch eben ein Metallpulver macht. Und es gibt auch andere Ansätze, aber da kann man, ich sage mal, nicht jeden Ansatz hier in der Runde jetzt ansprechen.
Ja.
Zeigt aber, dass ganz viel in Bewegung ist und ganz viele unterwegs sind.
Ja, ja. Also ich finde spannend, wie viele unterschiedliche Anwendungsbereiche du jetzt schon aufgelistet hast. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem Beispiel der hydrierten Flüssigkeit. Ist das dann schon ein E-Fuel oder ist ein E-Fuel nochmal was anderes?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hinsichtlich der E-Fuels kein wirklicher Experte bin. Ich weiß, dass es die gibt. Ich weiß, dass man erneuerbare Energien dafür einsetzen kann, um sie zu gewinnen. Im Idealfall stelle ich mir E-Fuel so vor, dass ich CO2 nehme und dann auch wieder zurückbaue, sozusagen, um darauf dann wieder einen Brennstoff zu generieren. Also idealerweise den Sauerstoff abspalten, die Kohlenstoffkomponente dann eben wieder mit Wasserstoff in Verbindung bringen und dann hat man schon wieder etwas, das dem, ich sage mal, klassischen Brennstoff wie er auf fossile Art gewonnen wird, sehr ähnelt und man dann eben in einem Verbrennungsmotor beispielsweise verwenden könnte. Das ist bei dieser Flüssigkeit, von der ich jetzt vorhin gesprochen habe, bei dem LOHC nicht der Fall. Das ist nicht direkt als Brennstoff einsetzbar, sondern man braucht eben tatsächlich einen Reaktor, quasi ein großes Reagenzglas, ne, das optimale Reaktionsbedingungen darstellt, um dann eben den Wasserstoff wieder freizugeben. Ist aber auch ganz bewusst so, dass man dort eben einen Träger sucht, gefunden hat. Auch da in China beispielsweise, weil wir eben darüber sprachen, gibt es ähnliche Entwicklungen. Die haben einen etwas anderen Träger eingesetzt. Ne, aber einen Träger verwendet, der eben nicht hochexplosiv oder irgendetwas ist, ne, sondern der sehr stabil ist, ich sage mal, in sich ruht, und wo man, ja, ich sag mal, einen anderen Aufwand betreiben muss, um den Wasserstoff wieder rauszubringen.
Ja.
Noch eine andere Technologie im Übrigen, vielleicht ganz kurz, weil ich von materialbasiert gesprochen habe, was auch gerade aktuell auch schon seit längerer Zeit natürlich intensiv diskutiert wird, ist, wir haben eben über Ammoniak gesprochen. Wasserstoff gewinnen ist das eine, ihn dann transportierbar zu machen, ist dann eben tatsächlich das andere. Physikalisch gespeichert, materialbasiert gespeichert, man kann über Pipelines nachdenken und so weiter. Und materialbasiert gespeichert, da stellt sich ja auch die Frage, warum machen wir nicht gleich Ammoniak drauf, da wo der Wasserstoff entsteht, und transportieren dann das Ammoniak, das ich ohnehin für einmal die Düngemittelindustrie beispielsweise benötige und für andere chemische Prozesse, oder um ihm dann auch hinterher wieder den Wasserstoff zu entziehen. Ammoniak, ein wesentlicher Bestandteil Stickstoff, Riesenanteil von unserer Luft besteht aus Stickstoff, also einfach zu gewinnen, einfach abzuscheiden, ist also ein weiterer Prozess. Ammoniak zu transportieren ist hinsichtlich der Bedingungen deutlich einfacher als den Wasserstoff in seiner Reinform zu transportieren.
Ist Ammoniak nicht sogar entzündlich?
Ammoniak ist jetzt nicht so wahnsinnig zündwillig, aber ist entzündlich. Hat natürlich die unangenehme Eigenschaft, dass Ammoniak ziemlich giftig ist. aber trotz alledem, es gibt eine riesige chemische Industrie, die täglich seit zig Jahren mit Ammoniak umgeht. Es ist jetzt nichts wirklich Neues.
Ammoniak ist giftig und wir verwenden es als Dünger.
Hast du schon mal Ammoniak gegessen? Nein, es ist eine blöde Frage. Ich kann ja auch, ich denke, es ist
für den
Giftigkeit Mensch, okay. ist für den Menschen vorhanden und dann eben tatsächlich, vor allem dann, wenn man es einatmet, wenn man jetzt tatsächlich von Düngerkorn verschlucken würde, ich will es nicht probieren, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da passiert. Ich weiß nur, dass es tatsächlich giftig ist, wenn es in Gasform eingeatmet wird und man daneben steht sozusagen. Gut, aber sei es wie es sei, es gibt eine Industrie, in der Ammoniak in riesigen Umfängen bereits verarbeitet wird. Man kennt sich damit auf. Das, wo es momentan beim Ammoniak noch problematisch ist, das ist tatsächlich nicht es zusammenzubauen und zu transportieren, von dem Wasserstoff hinterher auf dem Ammoniak wieder rauszulösen. Wenn ich ihn dann doch in, ich sage mal, Reinform benötige, das ist eine Aufgabe, mit der man sich beschäftigt, die aber noch keinen so hohen Reifegrad hat, wo man tatsächlich gerade noch dran arbeitet.
Okay, weil es zu stabil ist dann sozusagen.
Ja, wieder aufzucracken scheint nicht ganz so einfach zu sein. Ich habe bei mir auf dem Schreibtisch eine Doktorarbeit dazu liegen, die ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen habe, wo sich jemand mit dem Cracken beschäftigt. Ich habe mit jemandem von einem Fraunhofer-Institut, vom Fraunhofer-Umsicht in Oberhausen ist es, glaube ich, Kontakt gehabt, der tatsächlich neulich in einem Gastbeitrag auch geschildert hat, wie intensiv die sich damit beschäftigen und der auch gesagt hat, dass das sogenannte Technology Readiness Level an der Stelle noch ein bisschen niedriger ist.
Okay.
Was aber nicht heißt, es gibt ganz viele andere Technologien, wo wir lange Zeit, oder was für lange Zeit, aber zumindest uns einfach entwickeln mussten.
Ja.
Die Batterietechnologie, von der wir eben gesprochen haben, war ja beispielsweise auch ein solches Thema, dass wir diese hohen Kapazitäten haben, war ja auch nicht von Beginn an gegeben.
Absolut richtig, ja, ja. Puh, ja, crazy, dass es in so vielen, also dass an so vielen unterschiedlichen Stellen mit so vielen unterschiedlichen Vorgehensweisen entwickelt wird. Und alles letzten Endes immer darauf hinausläuft, dass man irgendwas mit Wasserstoff macht.
Ja. Das zeigt aber auch, dass es ein riesiges Potenzial dafür gibt. Das zeigt auch, dass wir meiner Meinung nach einen gigantischen Fachkräftebedarf dafür haben werden. Ja, jetzt tut mir leid, ne, ob du es rausschneidest hinterher oder nicht, ne, aber da mache ich jetzt mal den Werbeblock. Ne.
Ja, mach ruhig.
Das zeigt auch, warum wir beispielsweise einen solchen Studiengang Wasserstofftechnologie und Wirtschaft eingerichtet haben, weil wir uns eben darüber im Klaren waren, dass es diesen Fachkräftebedarf geben wird und es eben ja den Bedarf für diese Menschen gibt, die sich damit auskennen. Denn nur damit kommen wir ja weiter. Ne? Wenn wir mehr Menschen haben, die sich damit auskennen, im Übrigen brauchen wir oder brauchen sicherlich auch Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, die entsprechenden Kenntnisse. Stell dir vor, du bist, was weiß ich, Mitte 30, ne, hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen als Ingenieur, ne, bist irgendwo in einer Firma, ne, und auf einmal poppen ganz neue Technologien auf, die man im Studium nicht vermittelt bekommen hat, ne, von denen aber ganz klar ist, die weiteren 30 Jahre, die man noch arbeitet, ne, werden die für unser Unternehmen, für die Unternehmen, in denen man tätig ist, relevant sein oder für die Kunden relevant sein. Ne. Und man muss sich dann damit auseinandersetzen und deshalb Teil 2 des Werbeblocks. Ne. Drum haben wir beispielsweise einen weiterbildenden Masterstudiengang ins Leben gerufen, Green Engineering, wo man sich mit diesen Dingen beschäftigen kann und wo auch die Wasserstofftechnologie einen Anteil dementsprechend hat. Es geht also in diesem Studiengang vor allem darum, wie man Investitionsgüter möglichst grün gestalten kann, sodass sie eben tatsächlich klimaneutral werden und die unterschiedlichsten technischen Ansätze, wie man die eben entsprechend verfolgen und umsetzen kann.
Cool, mega. Und ich glaube, also ich glaube, in dem Zusammenhang Also auf technischer Ebene wird auch Chemie einen ganz großen, also Chemiestudenten, also Leute, die Chemie studiert haben, großen Anteile haben, oder große Aussichten.
Ich denke ja. Und ich glaube, vor allem diese Verbindung der Fachdisziplinen, die eine Rolle spielt. Elektrochemie ist auch nichts Neues. Galvanik ist Elektrochemie beispielsweise, ne? Und jede Batterie, also auch wenn man von der ganz normalen Batterie, die man in eine Taschenlampe steckt, oder
Oder auch
von
im
einer
Auto ist, ne?
wiederaufladbaren Batterie, die man in die Taschenlampe steckt, ne, spricht, das ist ja alles Elektrochemie, ne? Hat also schon immer große Bedeutung gehabt. Ich glaube, dass die deutlich ansteigen wird noch, dass viel mehr über elektrochemische Prozesse wir noch weiter reden werden, und dass wir eben ja dieses disziplinübergreifende viel stärker noch haben werden. Eigentlich ist das Stichwort an der Stelle Verfahrenstechnik, die eben diese Dinge tatsächlich zusammenbringt. Und selbst wenn wir Verfahrenstechniker haben, wir brauchen immer noch die Ingenieure, die dann, ich sage mal, das Ganze hardcore maschinenmäßig umsetzen. Also der ganz einfache und klassische, ganz einfache, hört sich despektierlich an, ist nicht so gemeint, ne? Aber der Maschinenbauingenieur, der das Ganze dann hinterher eben entsprechend entwickelt, umsetzt, basierend auf einer verfahrenstechnischen, chemischen Grundlage, den wird es auf jeden Fall entsprechend brauchen. Aber der muss natürlich schon ein Stück weit sich, ich sage mal, mit diesen Dingen auch auseinandergesetzt haben.
Ja. Ja, und gerade wenn du sagst, es sind unterschiedliche Disziplinen, dann wird wahrscheinlich Kommunikation und Schnittstellenmanagement ein riesengroßes Thema sein, oder?
Das ist mit Sicherheit eins, wie auch mit Sicherheit man es nicht immer auf eine technische Disziplin beschränken kann, sondern wir haben jetzt gerade eben schon drüber gesprochen, Chemie wird eine große Rolle spielen, Verfahrenstechnik wird eine große Rolle spielen, Elektrotechnik, Elektronik, ganz klar,
Logo, ja.
ne? Software, die da mit reinspielt, wenn da zusammenkommen müssen, ja.
Ja.
Und kommen natürlich auch schon zusammen.
Ja, klar. Also das Ganze ist ja ein ongoing process. Das muss man schon dazu sagen. Wie siehst du denn, oder dann lass mich vielleicht anders fragen. Gehen Unternehmen jetzt schon her und richten sich auch von den Fachkräften her jetzt schon darauf aus? Also wir sitzen jetzt gerade in Ingolstadt, geht eine Audi jetzt schon her und sagt so, okay, wir stellen jetzt Chemiker ein, wir stellen jetzt Verfahrenstechniker etc. ein, um uns in die Richtung schon mal auszurichten, um da einfach schon mal Kompetenzen aufzubauen.
Da habe ich neulich ein ganz interessantes Beispiel von einem ganz interessanten Beispiel gehört. Es gibt eine große Firma im Automobilzulieferbereich, die umfangreiche Aktivitäten meiner Kenntnis nach im Bereich der Wasserstofftechnologie entfaltet. Und was haben die bisher gemacht oder was machen die bisher? Die entwickeln, produzieren und liefern zu Abgassysteme für Autos. Erkennt man ja erstmal überhaupt gar keine Verbindung, ne?
Ja.
Aber wenn man jetzt tatsächlich mal ein Schrittchen weiter denkt, ne? Ja, das ist natürlich absolut clever, ne? Die Zeichen, auch wenn viele nach wie vor gerne einen röhrenden Motor haben, ja, aber die Zeichen sind meiner Meinung nach schon alleine aufgrund der Wirkungsgrade, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, ne, ganz klar in Richtung Elektromobilität gesetzt. Ne. Elektromobilität, da wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit kein Auspuffsystem drunter geschraubt sein. Ne.
Ja.
Auch nicht auf optischen Gründen.
Ja, so geil es auch
Ne.
klingt, ja, das stimmt schon.
Ja. Und dementsprechend werden die sich wohl damit beschäftigt haben, wo stehen wir eigentlich in 10 Jahren? Ne, wem verkaufen wir eigentlich noch unsere Abgassysteme? Es ist keine Frage, es wird auch weiterhin Verbrennungsmotoren geben, es wird Anwendungen geben, in denen man die auch nicht so ohne weiteres oder nicht so rasch ersetzen kann. Alles völlig außer Frage und es wird bestimmt auch Anwendungen für E-Fuels geben, wo man Abgassysteme benötigt, ne? Aber die Anzahl wird sinken. Und dementsprechend haben die sich eben tatsächlich damit beschäftigt, was ist denn eigentlich ein Geschäftsfeld für die Zukunft? diese Entscheidung zu fällen, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, aber irgendjemand muss ja tatsächlich dann auf den Trichter gekommen sein, zu sagen, da geht's hin, damit können wir uns beschäftigen, wo auch immer jetzt tatsächlich diese Kompetenzüberlappung, sage ich mal, ist, ne? Dass man nicht vollkommen auf der grünen Wiese anfängt. Ich kenne das Unternehmen zu wenig, um das einschätzen zu können, wo diese Überlappung ist. Ne? Aber trotz alledem, die haben angefangen, sich mit dem Thema Wasserstofftechnologie zu beschäftigen. Und das ist genau das, was wir eben im Zusammenhang mit unterschiedlichem Verhalten asiatische Unternehmen, deutsche Unternehmen eben tatsächlich oder europäische Unternehmen eben tatsächlich kurz angesprochen haben. Ich gehe schon davon aus, auch da habe ich keine Statistik oder irgendetwas, ne? Aber ich gehe schon davon aus, dass viele Unternehmen in Deutschland und in Europa sich bereits auf einem Weg befinden, den die nach außen noch nicht erkennbar machen. Hm,
warum?
Während man in Asien anders damit umgeht. Es ist,
ach so, du meintest, weil die einfach noch nicht diesen Grad der Entwicklung haben und damit erst so lange hinterm Berg halten, bis es wirklich reif ist.
Richtig.
Okay. Okay. Also ich bin ein bisschen verdutzt, weil normalerweise würdest du ja denken, wenn ein großer Automobilhersteller sich mit Wasserstoff beschäftigt und es gerade diesen Hype gibt und die auch immer daran sind, interessiert sind, dass in sie investiert wird, so eine Nachricht kann ja schon was Großes am Aktienmarkt auslösen. Aber gut, da kennen die Manager sich deutlich besser aus als ich mit was es dann damit auf sich hat. Okay, aber gut.
Es gibt ja immer unterschiedliche Aspekte. Das ist richtig, einerseits, ne, dass das bestimmt irgendetwas auflösen kann, aber solange ich kein Produkt habe, das ich verkaufen kann,
ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen.
Habe ich ja keinen Effekt. Der Effekt, der tatsächlich auftreten kann, ist ja eher der, dass man sich den derzeitigen Markt damit kaputt macht, weil auf einmal alle warten auf das, was da kommt. Und dann die laufende Produktion nicht mehr abkaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Aspekt ist, warum man tatsächlich ein Stück weit die Dinge zurückhält.
Sehr guter Punkt.
Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man den Wettbewerb nicht bereits schlau machen möchte und so weiter. Aber das ist eben tatsächlich die eher übliche Vorgehensweise, die einfach in Deutschland, Mitteleuropa herrscht. Dass man die Dinge erst zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann wenn sie marktreif sind, auch tatsächlich anfängt darüber zu reden.
Ja, okay.
Oder kurz bevor sie marktreif sind. Auf jeden Fall, wenn die Sicherheit des Markteintritts dann eben auch da ist.
Ja, also es ist ja nicht nur in Deutschland so. Es gibt ja von Apple war jetzt letztens erst wieder die Worldwide Developers Conference, wo sie ihre Produktneuheiten an einem Stichtag, und zwar dann, wenn sie halt auch zu Ende sind und fertig sind, da haben sie diese AR-Brille rausgebracht. Da wurde vorher auch noch nicht großartig drüber kommuniziert, sondern das war halt der neue Shit.
Das ist ein ganz interessantes Beispiel. Apple ganz grundsätzlich. Man kommt fast nicht daran vorbei, irgendwie das als Beispiel in irgendeiner Vorlesung zu verwenden. Ne? Und in einer Vorlesung, wo ich Methoden der Produktentwicklung darstelle, nehme ich das immer gerne als Beispiel. Es gibt bei fast allen Produkten einen Marktlebenszyklus, der typischerweise bedeutet, dass ein Produkt allmählich startet, dann irgendwann eine reife Sättigungsphase hat und dann eben wieder abfällt. Gilt eigentlich für jedes Produkt. Die Zeitspanne ist in Abhängigkeit vom Produkt natürlich unterschiedlich, ob ich jetzt ein Handy entwickle oder eine riesen Papiermaschine, ne? Aber trotz alledem vom charakteristischen Verlauf her sehr, sehr ähnlich. Ingenieursbrille, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber trotz alledem. Ne? Und Apple hat gerade, ich sag mal, in der frühen Phase ja etwas gemacht, dass die tatsächlich diesen allmählichen Hochlauf des Marktes vorweggenommen haben. Die haben ja irgendwelche News gedroppt, schon bevor sie eben den Marktstart gemacht haben. Warum haben denn die Leute vor den Apple Stores übernachtet, mehrere Nächte, damit sie den heißen Scheiß als erstes kriegen? Ne? Ganz einfach, weil schon vorher Dinge darüber bekannt gemacht wurden. Und das ja auf eine Art und Weise gemacht wurde, dass das wohl als Zufall dargestellt werden sollte. Hat wieder irgendwie den Prototypen blöderweise in der U-Bahn liegen lassen. Ne?
Mhm.
Ja,
das,
wer glaubt
wurde.
Das denn? damit haben die es tatsächlich geschafft. Das fand ich ganz spannend, eben tatsächlich ein ganz anderes Marktaufnahmeverhalten oder ein ganz anderes Startverhalten eines Produktes im Markt durchzusetzen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie wir jetzt dazu gekommen sind, aber...
Ja, weil ich gefragt habe, warum die Automobilhersteller oder die Unternehmen, die sich damit beschäftigen, mit ihren Produkten noch so hinterm Berg halten. Aber bei Apple war es ja dann auch so, das Produkt war ja dann schon fertig. Das ist ja eine reine Marketingaktion mehr oder weniger.
Richtig,
dann.
Genau.
Aber die Produktreife war ja dann schon vorhanden, weil sonst würde man ja nichts leaken, einfach so.
Das ist richtig, ja.
Wobei auch da witzig, habe ich gehört, dass Steve Jobs, als er das iPhone vorgestellt hat, hat er nicht alles auf einem Telefon gehabt, sondern er hatte drei unterschiedliche iPhones unter seinem Desk liegen und hat dreimal unterschiedliche iPhones gezeigt, weil es einfach noch nicht so weit war zu dem Zeitpunkt, wo er es vorgestellt hat.
Ja.
Also selbst das
lief nicht wirklich rund bei der Vorstellung, das ist richtig, das habe ich auch gehört, aber immerhin hat diese Vorstellung gut funktioniert.
Ja, auf jeden Fall.
Um da den Markt heiß zu machen.
Ja. Also schaust dir heute an, wir nehmen uns gerade auch mit einem iPhone auf per Video, wo wir jetzt inzwischen hingekommen sind, ja.
Und damit sind wir dann wirklich ein Stück weit von diesem Wasserstoffthema weg, ne? Aber das ist natürlich auch eine Geschichte, wo man deutlich unterscheiden muss, handelt es sich jetzt um ein Konsumgut oder handelt es sich um ein Investitionsgut oder handelt es sich tatsächlich um ein iPhone oder beziehungsweise ein Smartphone, welches auch immer, mit einem zwar ansehnlichen, aber dennoch deutlich niedrigeren Preis als einem PKW, ob man den Markt eben entsprechend so hochkochen kann. Also ich kann mir aus heutiger Sicht noch nicht vorstellen, dass im Falle eines PKW oder nehmen wir doch vielleicht eher die Lastmobilität, von der wir eben viel gesprochen haben, dass dort das Thema Wasserstoff eher zum Einsatz kommt, um da wieder den Bogen zu schlagen. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spediteure bei irgendeinem LKW-Hersteller vorm Werkstor übernachten, um die ersten 50 LKW da zu ergattern. Also das Geschäft läuft einfach anders.
Wenn wir an dem Punkt angekommen sind, das wäre, also weil sie es wollen, nicht weil sie es müssen und nichts mehr über ist sonst, sondern weil sie einfach so heiß auf dieses Produkt sind. Wenn es so ein geiles Produkt gibt, das wäre ja Wahnsinn. Aber es ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, wo, also ich weiß, wieder Glaskugel lesen und Bauchgefühl etc., aber wenn du jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wagen würdest, was würdest du denn sagen, so in 10 Jahren, wo befinden wir uns denn oder wo könnten wir uns befinden mit dem Thema? Weil wir haben ja auch die Abschaffung des Verbrenners bis 2035.
Ich wollte gerade sagen, also die Frage ist doch eher, welche Alternativen haben wir denn? Ich fand ganz spannend, ich habe neulich einen Dienstleister besucht, und der hat tatsächlich angefangen mit einer Diskussion darüber, ich rede nicht gerne viel, wenn ich bei einem solchen Dienstleister bin, ne? Also beim Friseur bin, ne? Aber der hat angefangen mit mir ein Gespräch, hat gerade irgendwas in den Nachrichten gehört, es ging tatsächlich um das Thema Heizungen, ne? Und hat angefangen darüber sich zu äußern. Und wir sind dann tatsächlich in ein kurzes Gespräch gekommen, aber trotz alledem, wo ich ihm gesagt habe, also zufälligerweise bin ich Ingenieur, ne, und habe ihm dann ein paar Dinge dazu erzählt, wo man deutlich merken konnte, der hatte also tatsächlich in dem Augenblick auf einmal die Dinge etwas anders gesehen als zuvor. Ne? Aber der hat eine Frage gestellt, als es um Gasheizungen beispielsweise ging, hat er die Frage gestellt, hatte wohl einen Migrationshintergrund, ne, hat die Frage gestellt, hat Deutschland denn kein Gas? Mhm. Und letzten Endes fand ich das ganz interessant, weil darum geht es nicht, ob wir Gas haben oder nicht. Es geht darum, ob wir das weiterhin verbrennen wollen, ob wir uns erlauben können, es zu verbrennen, in Hinblick auf eben den Treibhausgaseffekt. Selbst wenn wir es hätten, es wäre einfach super dämlich in meinen Augen, ne, alles bis zum Letzten zu verbrennen. Es gibt Menschen und auch sehr schlaue Menschen, die sagen, es wird ohnehin passieren. Und
was auch, genau wird passieren?
Dass die Ressourcen vollständig aufgenutzt und bis zum Letzten verbrannt werden. Ne? Aber trotz alledem, es geht nicht darum, haben wir die Ressource, es geht darum, eben zu defossilisieren, zu dekarbonisieren. Das CO2, das wir in die Umwelt entlassen, reichert sich an. Es gibt bestimmt auch Abbauprozesse, die aber sehr, sehr langwierig sind.
Ne? Bäume.
es reichert sich eben einfach an und dadurch wird dieser Treibhausgaseffekt permanent gesteigert. Und ich habe eben mal von dieser Uhr gesprochen, die läuft, ne, die das CO2-Budget sozusagen herunterzählt, bis wann wir eben so viel CO2 in die Atmosphäre entlassen haben, dass eben dieses 1,5 Grad Ziel so gerade noch erreicht wird. Ne, und da läuft die Uhr. Wie vorhin schon mal gesagt, das war irgendwas mit 6 Jahren und so weiter. Ne? Es gibt natürlich eine Prognoseungenauigkeit diesbezüglich. Ne? Aber wenn wir über die längeren Zeiträume, du sprachst eben von 10 Jahren, von 2035 oder irgendwie so etwas, ne, sprechen, dann ist für meine Begriffe absolut sonnenklar, dass wir dann eben tatsächlich an einer Stelle sein müssen, dass wir große Teile unserer Hausaufgaben gemacht haben, sowohl in der Industrie als auch im Bereich des Verkehrs, als auch im Bereich der Gebäude, wo überall eben tatsächlich heute CO2 entsteht. Ich habe nicht alle aufgezählt, aber ne, sind dann eben tatsächlich einige. Energiewirtschaft war ja noch ein großer Sektor, wo wir ganz schlicht und einfach schaffen müssen, von dem CO2, von den CO2-Emissionen runterzukommen.
Ja. Glaubst du, dass wir so weit sein werden, dass diese Art und Weise, ich weiß, physikalisch nicht hundertprozentig richtig, aber diese Art und Weise, Energie zu erzeugen, so rentabel sein wird, dass auch andere Länder, also klar, China entwickelt sich selber selbstständig weiter und die wollen ja auch den Smog aus der Stadt bringen. Das ist ja ein erstrebenswertes Ziel, mal unabhängig davon, CO2 reduzieren zu wollen. Geht es ja auch um Luftreinheit, gerade in den chinesischen Städten, also nicht nur in chinesischen Städten, aber das ist halt das Beispiel, das wir haben. Aber es gibt ja auch Länder, die sich eben nicht auf dem Kurs befinden, auf dem sich China gerade befindet. Glaubst du, dass wir in 10 Jahren dann so rentabel sein werden, dass es auch global lohnt, mit solchen Systemen zu arbeiten? Weil, also Deutschland ist ja, klar, was haben wir an Anteilen, was den weltweiten CO2-Ausstoß angeht? 2% oder sowas. Und es gibt ja andere Länder, weil schon die auch noch einen sehr großen Anteil haben und für die muss sich das ja lohnen, weil die ja momentan ein komplett anderes Problem haben. Oder was heißt Problem? Komplett, denen geht es darum, am nächsten Tag Essen auf dem Tisch zu haben. Und da spielt vielleicht nicht ist das wichtigste Thema vielleicht nicht, das CO2 in der Luft zu reduzieren, weil der Weitblick, was passiert in 10 Jahren, überhaupt gar nicht vorhanden ist, sondern was habe ich morgen auf dem Tisch?
Ja, das verstehe ich, dass du das so siehst, aber ich glaube, trotz alledem, die Menschen sind ja überall gleich schlau. Und ich glaube, dass die vor allem auch sehen, wir haben deshalb nichts auf dem Tisch, weil wir ein Umweltproblem haben. Und wie aktiv das der Einzelne beeinflussen kann, ist dann vielleicht nochmal was anderes. Aber ich denke, dass die das ganz genauso sehen. Aber vielleicht nochmal zurück zu diesem Thema mit den 2%. Das ist natürlich eine Zahl, die immer wieder gerne genannt wird und die auch nicht falsch ist. Ne? Aber eine andere Betrachtungsweise ist die, dass man einfach mal in die Vergangenheit schaut. Wie viel haben wir denn von dem, was sich in der Atmosphäre angereichert hat, historisch beigetragen und wie viel haben die anderen Länder dazu beigetragen und dann steht Deutschland gar nicht so gut da in der Statistik. Da haben wir uns eine ganze Menge erlaubt. Und deshalb haben wir auch eine Aufgabe zu bewältigen. Hinsichtlich dessen, wird das so effizient sein, so wirtschaftlich sein, zumindest wenn es darum geht, die erneuerbaren Energien zu gewinnen, mittels Photovoltaik und Wind, nehme ich jetzt mal wieder als die beiden wesentlichen Beispiele, dann sind wir da sehr, sehr wirtschaftlich. Also die gewonnene Kilowattstunde mittels PV-Anlage, die ist super günstig. Das Problem ist doch eher tatsächlich den Aufbau zu schaffen, die entsprechenden Flächen zur Verfügung zu stellen, zu erschließen, zu bebauen. Das Problem ist doch, dass wir für die Genehmigung von Windkraftanlagen gigantische Zeiträume bisher verstreichen lassen. Auch da bin ich überhaupt kein Experte. Auch da kenne ich nur das, was man den Medien entnimmt, was man beispielsweise in Gesprächen mit Energiegenossenschaften hört, nämlich dass bis eine Windkraftanlage genehmigt wird, mitunter das Modell, für das der Antrag gestellt wurde, schon gar nicht mehr existiert und dann der gesamte Spaß wieder von vorne losgeht. Das ist etwas, wo wir, auch wenn ich mich nicht politisch äußern wollte, ne, aber wo wir, denke ich, enormes Beschleunigungspotenzial haben und das auch nutzen müssen. Und die wirtschaftliche Gewinnung von den erneuerbaren Energien ist nicht das Riesenthema, dass das hinsichtlich der Umsetzung für Wasserstoff und der Speicherung des Wasserstoffs dann noch sicherlich effizienter werden muss, auch wirtschaftlich effizienter werden muss, das steht außer Frage. Da sehe ich aber auch erhebliche Potenziale, wenn man sich das vorstellt, dass bisher diese Elektrolyseure, Brennstoffzellen und so weiter in relativ kleinen Stückzahlen produziert werden und auch wenn man es sich kaum vorstellen kann, aber sich für diese kleinen Stückzahlen eine hochautomatisierte Fertigung ganz schlicht und einfach noch nicht rentiert, dann
Ist beim
zeigt
Kosten.
das aber auch das Potenzial, wenn eben tatsächlich größere Stückzahlen in Aussicht stehen, dann eben hochautomatisierte Fertigungsprozesse eben entsprechend umzusetzen und damit dann natürlich auch mit den Kosten runterzukommen. Ganz blöder Vergleich. Wenn egal welches Produkt man verwendet, ich wollte jetzt einen PKW-Vergleich ziehen, aber möchte das jetzt nicht, ne? Aber weil da auch andere Aspekte noch eine Rolle spielen, ne? Aber das, was in kleineren Stückzahlen läuft, ist automatisch typischerweise teurer, ne?
Ja, absolut.
Hinsichtlich der Herstellkosten und dass dann der Preis nicht zwingend mit den Herstellkosten in Wechselwirkung steht, außer dass er höher ist,
Ja,
das ist klar.
handgemachte Messer.
Ja.
So. Haben ein ganz anderen Preis, wie wenn du beim IKEA ein Messer kaufst. Absolut, ja.
Sicherlich auch eine andere Qualität, aber trotz alledem ganz klar. Und das Potenzial, das sehen wir in diesem Bereich Wasserstofftechnologie sicherlich ausnutzen für die Umsetzung der erneuerbaren Energien für Wasserstoff, für die Rückverstromung, für die Speicherung ganz genauso und für alles andere, was in dieser Wertschöpfungskette dann möglicherweise noch eine Rolle spielt. Und dann wird die Wirtschaftlichkeit meiner Einschätzung nach, auch das ist eher aus dem Bauch heraus, aber sich auf jeden Fall anders darstellen, als im Augenblick der Fall ist.
Ja, ich wollte mit der Frage auch gar nicht in die Richtung so, ist es nicht cleverer, nichts zu machen, so, weil natürlich ist es immer cleverer, was in die Richtung zu machen. Die Frage, die sich mir einfach nur gestellt hat, ist, sind wir dann in 10 Jahren an dem Punkt, dass, keine Ahnung, dass wir in Afrika jetzt beispielsweise keine alten T3-Schüsseln mehr rumfahren haben, sondern dass es so viel effizienter ist, mit E-Fuels beispielsweise zu arbeiten, mit Wasserstoff zu arbeiten, in den ganzen Zusammensetzungen, über die wir gerade gesprochen haben, damit man das einfach eher nutzen möchte. Weil am Ende des Tages wird der Preis ja irgendwo das Ganze bestimmen. Und wenn, ich finde das Potenzial, das du gerade aufgezeigt hast, absolut gerechtfertigt und absolut super. Und wenn wir da unter den Preis kommen, was die Schadstoffproduzenten momentan angeht, also damit meine ich mit fossilen Brennstoffen betriebene Fahrzeuge zum Beispiel, wenn die nachhaltigen günstiger sind, auch in solchen Ländern, als die mit Schadstoff betriebenen Fahrzeuge, dann werden sich die Leute dort ganz schnell umorientieren. Das ist zumindest meine Meinung.
Das ist richtig, aber die Frage ist, ob man das nicht sogar noch mal weiterdenken muss. Ne? Ich meine, jetzt kommen wir schon fast im philosophischen Bereich an, ne? Aber trotz alledem, geht es immer nur um den Invest und die Betriebskosten oder geht es auch darum, die Kosten mit zu berücksichtigen, die danach kommen. Also sprich, den Umweltschaden, den man möglicherweise mit welchem Verfahren auch immer herbeigeführt hat, den dann anschließend wieder zu beseitigen. Das Plastik ins Meer reinzubringen, war gar nicht so schwer, ne? Den ganzen Krempel da wieder rauszuholen. Ne? Und wenn man heute Berichte darüber liest, dass da ja auch sich schon Tiere drin angesiedelt haben, ne? Also auf gut Deutsch, lassen wir es doch am besten da, wo es ist. Ne? Das ist ja dann auch nur eine herbeigezogene Diskussion. Ne? Das ist natürlich mit einem größeren Aufwand verbunden. Und sobald dann die Verursacher bis hin zum einzelnen Bürger die Beseitigung der Umweltschäden, sofern es uns überhaupt möglich ist, wieder über Steuern zahlen müssen, ist dann auf einmal, ich sag mal, der Klassiker, der eben einen größeren Umweltimpact hat, dann unter dem Strich ja auch nicht mehr so günstig. Sehr indirekt natürlich für den einzelnen Verbraucher spürbar, aber trotz alledem. So, jetzt hast du aber vorhin gesprochen von Afrika. Ich bin überhaupt kein Afrika-Experte.
Ich auch.
Aber
nicht.
Aber trotz alledem sage ich etwas dazu.
Im Kopf.
Trotz alledem sage ich etwas dazu. Und du hast gesprochen von dem T3 und so weiter. Ne? Zufälligerweise ist es ja so, dass in einem afrikanischen Land, nämlich in Namibia, riesige Wasserstoffprojekte in der Planung auch schon im Beginn der Umsetzung sind. Es werden riesige PV-Anlagen gebaut, Elektrolyseure bis hin zu dem geplanten Bau von Häfen, um den Wasserstoff verschiffen zu können, in welcher Form auch immer, ob in Ammoniakform oder tatsächlich in verdichteter Gasform, verflüssigter Form oder wie auch immer. Da entstehen riesige Industrien. Wir haben im Übrigen sowohl von dort als auch auf einem Land des Mittleren Ostens eben entsprechende Anfragen, dass wir uns austauschen hinsichtlich der wasserstoffspezifischen Ausbildung. In diesem Land des Mittleren Ostens ist man auf dem Weg, Mitarbeiter, die in der petrochemischen Industrie unterwegs sind, eben tatsächlich weiter zu qualifizieren zu Wasserstoffexperten, weil man dort eben entsprechendes Potenzial sieht, weil die erneuerbaren Energien in deutlich größerer Form zur Verfügung stehen, als das hier der Fall ist. Klar, andere Einstrahlung der Sonne und so weiter. Dann hat man noch, basierend auf der Nähe vom Meer, sehr viel Wind auch. Dementsprechend stellt sich doch die Frage, warum gehen wir eigentlich davon aus, dass die, oder du jetzt, ohne dir einen Vorwurf machen zu wollen, dass die dann weiterhin mit dem alten T3 durch die Gegend fahren, wenn die doch die Energie unmittelbar direkt zur Verfügung haben? Die wären doch dumm, wenn die das Zeug nur verkaufen würden und nicht selber abzapfen würden und dann eben tatsächlich viel eher mit batterieelektrischen oder vielleicht dann doch mit wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen unterwegs sind, weil es den Wasserstoff dann da vielleicht im Überfluss gibt. Warum sollten die weiterhin mit Sprit durch die Gegend fahren?
Klar.
Den sie importieren müssen, möglicherweise auch noch, wie die Raffinerieinfrastruktur in Namibia ist, habe ich keine Ahnung von. Aber dementsprechend sehe ich dieses Szenario gar nicht mal so unbedingt, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt ein Potenzial, dass man dort dann schneller mit diesen Dingen bei der Sache ist, als wir uns das heute vorstellen.
Aber es beantwortet ja meine Frage relativ positiv. Also das ist da, das ist, also selbst du hast natürlich recht, ich habe uns jetzt so ein bisschen als Nabel der Welt dargestellt, aber da passiert natürlich auch eigenständig was, so wie du jetzt gerade gesagt hast. Und dann wird es ja auch automatisch, ist jetzt meine Vermutung auch wieder, früher oder später günstiger dort werden, so wie du sagst, wenn da in Hülle und Fülle Wasserstoff auf einmal vorhanden ist und das als Energieträger verwendet werden kann.
Die genauen Marktzusammenhänge, dafür bin ich Ingenieur, meine Tochter studiert Volkswirtschaftslehre,
ja.
Erst im zweiten Semester, die wird mir das dann erklären können. Und ich versuche die auch tatsächlich dafür zu begeistern, sich mit dem Thema Umweltökonomie auseinanderzusetzen. Also sprich, diese Marktzusammenhänge, die kann ich nur ganz, ganz, ganz oberflächlich irgendwie mir vorstellen.
Ja.
Aber trotz alledem denke ich, dass dann tatsächlich dort auch eine wirtschaftliche Attraktivität gegeben sein wird. Ja,
ja, sau gut. Mega interessant. Ich habe noch eine letzte Frage.
Warum?
Und zwar, wir sprechen ja immer von Elektrolyse und dass wir aus Wasser sozusagen Sauerstoff und Wasserstoff machen. Kann ich einfach Wasser, also wir gehen ja davon aus, wir haben ganz viel Wasser, weil wir sind der blaue Planet, aber es ist ja alles Salzwasser. Kann ich einfach Salzwasser verwenden zur Elektrolyse oder stört es Salz?
Das Salz stört, ganz bestimmt. Und trotz alledem werden wir meiner Einschätzung nach nicht daran vorbeikommen. Für diese Umwandlung von Wasser in seine Bestandteile braucht es, da haben wir eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen, eine Membran, die hat die ist sehr empfindlich, ne? Eine sehr kleine Porosität, sehr empfindlich, und das bedeutet, dass natürlich das Risiko besteht, dass alle möglichen Fremdstoffe sich an dieser Membran ablagern, die, ich sage mal, eben ganz einfach dargestellt, verstopfen, beschädigen und dann eben tatsächlich diese Membran nicht mehr funktioniert. Das bedeutet, das Wasser, das man für die Elektrolyse verwendet, muss schon sauber sein.
Also am besten destilliertes Wasser.
Ob es destilliert Wasser ist oder welche Bestandteile jetzt tatsächlich entzogen werden müssen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht
Ja.
mal. Ne? Aber es sollte mit Sicherheit nicht allzu viele Fremdstoffe mitbringen. Und ich denke, dass Salz dort bestimmt nicht besonders nützlich ist. Ne?
Ja.
Aber es gibt Meerwasserentsalzungsanlagen, auch die, ich sage mal, so weit zu bringen, dass dort eine Wasserqualität rauskommt, eine oder insgesamt die Wasseraufbereitung so weit zu bringen, dass dort eine Wasserqualität rauskommt, die eben tatsächlich dann in einem Elektrolyseur umgesetzt werden kann. Da bin ich absolut zuversichtlich, dass das gelingen wird. Wenn wir diese super feinen Membranen für die Elektrolyseure herstellen können, dann werden wir doch auch in der Lage sein, Filtersysteme, Entsalzungssysteme so weit zu bringen, dass die deutlich größeren Salzmoleküle eben entsprechend entzogen werden. Und dass da auch wieder Elektrochemie mit Sicherheit eine Rolle spielt, ist mal vollkommen klar. Also jetzt mal ganz grob gesprochen. Ich sprach eben von einem Land im Mittleren Osten, das eben eine Wasserstoffindustrie auch aufbaut, genau wie von Namibia. Natürlich haben auch die ihre Flüsse und was weiß ich was, ne? Aber trotz alledem ist da absolut klar, dass die so wenig Süßwasser, das ja auch nicht zwingend frei von anderen Bestandteilen ist, ne? Aber dass die dort so wenig Süßwasser zur Verfügung haben, dass es einfach nicht sinnvoll wäre, das eben zu verwenden für die Elektrolyse oder ausschließlich zu verwenden für die Elektrolyse. Und das bedeutet, dass dort quasi selbstverständlich ist, ne? Dass man eine Meerwasserentsalzung benötigt. Und das ist, ich sage mal, ein Baustein in diesem gesamten Spiel, dass auch dort entsprechende Entsalzungsanlagen, Aufbereitungsanlagen entstehen müssen, um das Wasser verwendbar zu machen für Elektrolyseprozess.
Ja. Okay. Ja, macht Sinn. Verstehe, aber das war jetzt die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. So, das Salz stört ja irgendwo, weil es ja, wie gesagt, so mikrokleine Partikel sind. Weil vielleicht lässt man sich auch coole Dinge einfallen, wie, also auch, also ich bin ja nicht mal Ingenieur, aber dass man so eine, keine Ahnung, eine Oberfläche hat, packt da das Salzwasser rein, drüber eine Turbine und über die Verdunstung dreht sich die Turbine, oben sammelt sich das Ganze ab, man kühlt die Kuppel mit dem Meerwasser ab, dadurch kondensiertes Wasser, man hat destilliertes Wasser
Ich
und
wollte gerade sagen,
Salz über.
quasi von einer Art Destillation.
Genau.
Ne? Warum nicht? Ne? Ist mit Sicherheit auch eine Möglichkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß bis heute nicht, weil ich mich einfach noch nie damit beschäftigt habe, wie Meerwasserentsalzung tatsächlich funktioniert.
Ja, ich auch nicht.
Aber es gibt auf jeden Fall diese Prozesse, und wenn sie eben verfeinert werden müssen, dann bin ich da relativ sicher, dass wir bestimmt entsprechende Wasserqualität rauskriegen. Vielleicht, wenn wir schon das Spinnen anfangen, wäre es ja ganz gut, die Entnahme genau dort zu machen, wo das ganze Plastik im Wasser ist, ne? Dann können wir das gleich mit abscheiden.
Ja, warum nicht? Wäre doch super.
Ja, gut. Braucht man sehr, sehr lange Rohrleitungen führen.
Ja.
Aber trotz alledem. Also es geht ja nicht nur darum, Salz abzuscheiden, sondern viele andere Dinge auch.
Ja, oder es gibt Bohrinseln, dann macht man das halt vielleicht draußen auf dem Meer, da wo das Plastik eben ist und kommt dann wieder rein mit seinem wasserstoffbetriebenen Schiff.
Spannend.
Sau spannendes Thema, ey.
Du, jetzt mal ernsthaft, weißt du eigentlich, warum Züge mit Wasserstoff fahren wollen?
Warum Züge mit Wasserstoff fahren sollen, statt einfach oben über die Leitungen?
Warum ja?
Habe ich keine gute Antwort, weil eigentlich, so wie du es gerade sagst, Wasserstoff hat einen Wirkungsgrad von 40, 43, 42%.
Sowas ja.
Und da hätten wir sozusagen die direkte Übertragung. Wahrscheinlich nur in den Bereichen, wo halt keine Kabel vorhanden sind, oder?
Wo keine Oberleitung vorhanden ist, ja. Habe ich mich nämlich beispielsweise auch gefragt, ne? Was ist das denn? Warum jetzt eigentlich Züge mit Wasserstoff betrieben? Also es geht natürlich immer darum, Diesel-Lokomotiven eben entsprechend zu ersetzen, ne? Und wo ich auch gedacht habe, es kann doch nicht sein, ne? Dass man da jetzt einen riesigen Aufwand treibt, anstatt einfach da ein Kabel hinzulegen, sehr vereinfacht gesprochen, ne? Und dann kommt man auf einmal auf solche Dinge wie beispielsweise, dass es Tunnel gibt, die so eng sind, dass man da gar keine Chance hat, eine Oberleitung hinzulegen. Und auch andere Situationen, wo man tatsächlich gar nicht elektrifizieren kann und dann auf einmal tatsächlich das Thema Wasserstoff wieder ins Spiel kommt.
Abgefahren, cool. Da siehst du auch wieder, wie sehr die fossilen Brennstoffe oder die fossilen Energieträger in unseren Alltag integriert sind, ohne dass wir es irgendwie wirklich realisieren, sondern das ist einfach so. Und mit solchen Themen kommt es dann erst wieder auf, so, ach so, ja, das funktioniert ja gar nicht.
Ganz genau. Spannend.
Ja. Puh. Ey, ich danke dir vielmals für deine ganzen Einblicke. Ich habe heute auf jeden Fall wieder einiges gelernt. Ich bin auch gespannt, wenn ich mir den Podcast jetzt noch ein zweites Mal anhöre. Da wird bestimmt noch mal mehr hängen bleiben. Du hast jetzt gerade schon einen kurzen Werbeblock aufgerissen. Ich würde trotzdem jetzt, ich gebe zum Ende des Podcasts gerne einfach noch mal kurz in kompakter Form eine ne Möglichkeit. Wie heißen denn die Studiengänge gleich noch mal, die es an der TAI geben wird, also an der Technischen Hochschule Ingolstadt geben wird? Und kann man dich irgendwie erreichen, wenn man irgendwie Interesse an dem Thema Wasserstoff hat?
Also wir haben im Bereich der erneuerbaren Energien mehrere Studiengänge. Einmal ein Bachelorstudiengang Energiesysteme und erneuerbare Energien. Mit ganz normaler Hochschulzugangsberechtigung kann man den studieren und wird dann eben tatsächlich fit gemacht, um mit erneuerbaren Energien umgehen zu können. Genau den gleichen Studiengang bieten wir auch auf Englisch an. Energy Systems and Renewable Energies. Zieht internationales Publikum an, ist dafür natürlich attraktiv. Und ich glaube, dass auch für den ein oder anderen deutschsprachigen Studierenden gar nicht so uninteressant ist, weil man relativ schnell mit diesem Thema auch in einem internationalen Geschäft tätig ist. Wie eben wir über Namibia, den Mittleren Osten, China und was weiß ich was gesprochen haben. Ne? Das sind also schon mal zwei Bachelorangebote. Dann haben wir im Masterbereich einen Studiengang Renewable Energy Systems, auch auf Englisch, auch natürlich sowohl für deutschsprachiges wie auch für internationales Publikum interessant. Und wir haben dann eben einen Masterstudiengang Wasserstofftechnologie und Wirtschaft, den man beginnen kann, wenn man eben einen technischen Bachelorstudiengang, auch ganz einfach gesprochen, zuvor bereits gemacht hat, um sich dann eben auf diese wasserstoffspezifischen Themen zu spezialisieren. Und dort decken wir die gesamte Wertschöpfungskette Wasserstoff eben entsprechend ab. Im weiterbildenden Bereich, also für diejenigen, die bereits im Beruf sind und sich sagen, wir möchten uns weiterqualifizieren, gibt es diesen Studiengang Green Engineering, mit dem wir eben Entwicklung von umweltfreundlichen, klimaneutralen Investitionsgütern adressieren. Einmal aus der Anbietersicht, aber auch aus der Nutzersicht. Also, wenn ich als Maschinenhersteller, sage ich mal, ein Produkt in den Markt bringen will, muss ich natürlich damit punkten können. Wenn ich von einer Anlage betreiben will, egal für die Fertigung von Joghurt oder Bier oder irgendwelchen abgefahrenen technischen Produkten, habe ich auch ein Interesse daran, mein Produkt wiederum klimaneutral darstellen zu können. Also Anbieter und Nutzversicht werden dort gleichermaßen bedient und dazu bieten wir diesen Studiengang an. Ja gut, und wie kann man mich erreichen? Ganz einfach, Hochschule Technische Hochschule Ingolstadt oder Webpage der Technischen Hochschule Ingolstadt, Fakultät Maschinenbau. Und wenn man dann finden will, dann findet man da einen Herrn Moll und auch meine E-Mail-Adresse und darüber bin ich dann zu erreichen.
Perfekt, sehr gut. Da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Insights. Hat mir riesengroßen Spaß gemacht und wie gesagt, ich habe einige Insights gewonnen und bin gespannt, wo wir in ein paar Jahren stehen werden.
Ich bin total überrascht, wie lange wir uns über ein Wort Wasserstoff unterhalten konnten mit allen möglichen Facetten. Hat mir auch irren Spaß gemacht. Super klasse. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, gerne wieder. Ich weiß zwar nicht über welches Thema, aber...
Jederzeit, jederzeit. Vielleicht, wie gesagt, in ein paar Jahren dann nochmal über Wasserstoff. Werden wir sehen, wo wir dann sind.
Sehr gerne. Bis dann.